This is GFL Football.
Road to German Bowl.
Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir wollen im Rahmen der GFL-Saison jede Woche das analysieren, was passiert ist, das vorausschauen, was kommen wird. Also immer so ein bisschen Rückblick auf den Spieltag, Preview auf den nächsten Spieltag. Wir, das sind ich erstmal, mein Name ist Nicolas Martin, ich kommentiere seit bei 10 Jahren Spiele in der German Football League und mein Kollege Christian Schimmel ist auch am Start. Hallo Christian.
Hallo Nicola.
Christian, seit 2 Jahren in die German Football League reingerutscht und damit auch der ideale Kandidat, um diese Liga ein bisschen vorzustellen. Das wollen wir im ersten Teil tun. Christian, die German Football League, es wird viele geben, die kennen die NFL, die kennen aus früheren Zeiten vielleicht die NFL Europe. Es gibt auch bestimmt Menschen, die College Football hier und da verfolgen. Die German Football League, wo platzieren wir die da?
Wir platzieren die da, denke ich, auf einem wirklich guten Niveau für eine Amateurliga. Das ist, denke ich, das Erste, was man wissen muss, dass die Teams zum Teil zwischen Amateur und semiprofessionell arbeiten, aber dass im Wesentlichen die meisten Spieler, die meisten Verantwortlichen nicht im Geld schwimmen, sondern dass das Ganze wirklich auf ehrenamtlicher Basis im Wesentlichen läuft und vom Engagement der Menschen vor Ort lebt und sportlich, muss man sagen. Wir müssen nicht über die NFL reden, wir müssen auch nicht über hohen College Football reden, aber es gibt in den USA eine ganze Menge College-Mannschaften und das, was man auch übrigens von Experten in den USA holt, die sich da mal mit europäischem Football vor allen Dingen hinsichtlich des Drafts beschäftigen, ist dann schon Low Division 2 oder Division 3 College Football, guter Division 3 College Football, was, wenn man sich die Masse der Teams in den USA anschaut und die Strukturen, die nun nicht wirklich vergleichbar sind, denke ich, eine gute Auszeichnung für die Liga ist, die vor allen Dingen, Nicola, aus ja, deutschen und auch europäischen Spielern sich zusammensetzt.
Genau, also die Anzahl der Spielerwechsel aus dem Ausland in die deutsche Liga ist pro Team auf 10 beschränkt. Es dürfen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, 6 Amerikaner maximal auf dem Spielberichtsbogen sein, wobei Amerikaner, falls es A-Spieler ist, der richtige Begriff, das sind Spieler aus dem außereuropäischen Ausland, wobei wenn es ein Spieler ist aus einem Land, das keine Footballstrukturen hat, dann wird das A meistens gestrichen. Spieler, die auf jeden Fall ein A haben und mit diesem A spielen, sind Spieler aus den USA, aus Kanada, aus Mexiko und aus Japan. Das sind hier Länder, wo die Strukturen gewachsen sind, wo Football auf Universitätslevel gespielt wird und teilweise auch in Profiligen. Dementsprechend werden diese Spieler halt getrennt einsortiert. Ansonsten europäische Spieler gelten wie Deutsche, streng nach EU-Recht, keine Diskriminierung mit nach Staatsangehörigkeit. Und wir haben 16 Teams in dieser Liga, so stimmt's. 8 Teams qualifizieren sich in die Playoffs. Die Teams sind aufgeteilt in 2 Achtergruppen. Die GFL Nord und die GFL Süd Pro Serie kommen 4 in die Playoffs. Die Playoffs, die dann ausgespielt werden, 1. Nord gegen 4. Süd, 2. Nord gegen 3. Süd und andersrum. Viertelfinale, Halbfinale und das Ziel ist dann der German Bowl, XL in diesem Jahr, German Bowl 40, der ausgespielt wird Mitte Oktober im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion in Berlin, ganz genau am 13. Oktober. Kickoff soll es sein um 18 Uhr. Ja, und wir wollen also bis zum 13. Oktober eigentlich jede Woche über das reden, was in der German Football League passiert. Und wir werden natürlich auch uns Gäste einladen. Wahrscheinlich nicht jede Woche, aber hin und wieder werden wir natürlich auch die Akteure aus der Liga zu Wort kommen lassen. Genau, hauptsächlich wahrscheinlich aus dem Trainerbereich und aus den sportlichen Leitungen, weil es die sind, die meistens den besten Überblick haben über das, was gerade in ihrem Team geschieht und was gerade in der Liga geschieht. Ja, also eine Liga, mit vielen Extremen, mit Teams, die semi-professionell aufgestellt sind, wie zum Beispiel die New Yorker Lions aus Braunschweig, die Frankfurt Universe, die selbst die Schwäbischer Unicorns haben inzwischen einen hauptamtlichen Trainer, die Kiel Baltic Hurricanes, die Dresden Monarchs haben hauptamtliches Personal, und dann gibt es auch die kleineren Vereine, wo man wirklich dann viel mehr das Gefühl Amateursport dann noch bekommt. Und das ist jetzt absolut nicht negativ gemeint, aber das gehört dann auch dazu, dass wenn man in Hildesheim bei den Hamburg Huskies oder bei den Kirchdorf Wildcats Christian mal zu Gast ist, dann fühlt sich das schon wie ein kleinerer Rahmen an, als das, was man in Schwäbisch Hall oder Frankfurt geboten bekommt.
Das ist mitunter ein kleinerer Rahmen, aber ein durchaus aus herzlicher Rahmen. Das kann ich vor allen Dingen für Kirchdorf auch bestätigen und letztlich auch für alle GFL-Standorte, bei denen ich bis jetzt Spiele kommentieren dürfte oder an der Sideline aktiv sein dürfte. Und das macht die Liga für mich auch aus. Das ist ein wesentliches Kriterium, dass du zum Teil in recht großen Stadien spielst, vor Zuschauerzahlen, bei denen sich ja andere europäische Football-Ligen wirklich die Finger nachlecken können. Und du hast aber auch wirklich in Anführungszeichen Dorfclubs oder Kleinstadtclubs, die mit lokalen Sponsoren überragend viel auf die Beine stellen, einen tollen Game Day bringen, der wirklich dazu einlädt, vorbeizukommen und nicht erst zum Ankeks, sondern auch vielleicht schon mal eine Stunde oder anderthalb früher. Und das macht für mich die German Football League aus. Du hast diese beiden Extreme und du hast ganz viel in der Mitte und du hast eine Liga, die sportlich, glaube ich, in den letzten Jahren gute Schritte gemacht hat, auch nach vorne gemacht hat. Und der Unterschied vielleicht zu gewissen anderen Sportarten, die im deutschen Raum sehr beliebt sind. Ich kann jetzt nicht sagen, wer Meister wird. Ich kann schwer sagen, wer in Abstiegsgefahr geraten wird. Die Liga ist in vielen Bereichen in den letzten Jahren sehr zusammengewachsen und wesentlich enger geworden. Das ist, denke ich, auch eine Entwicklung, die der GFL allgemein gut tut. Ja, und so stehen wir jetzt eben auch vor dieser Saison und können zwar vielleicht die einen Teams eher mit Tendenz nach oben einordnen, die anderen Teams vielleicht eher mit der Blickrichtung gegen Relegation. Aber es ist nicht eindeutig und es wird sehr spannend. Und ich glaube, dass viele Mannschaften selber überhaupt nicht wissen, wo sie stehen werden.
Wir hatten letztes Jahr mit den Saarland Hurricanes ein Team, das 2016 noch die Playoffs erreicht hat als Dritter in der GFL Süd. Und dann, sang- und klanglos fast schon abgerutscht ist in Richtung Platz 8, den dann am letzten Spieltag bestätigt hat, das Hinspiel in der Relegation gegen die Kirchdorf Wildcats dann noch gewonnen hat, aber ja im Rückspiel so ein bisschen auseinandergeflogen ist und am Ende abgestiegen ist. Und also ich glaube, es gibt wenige, die vor der Saison darauf gewettet hätten, dass die Saarland Hurricanes absteigen. Also das kann schon passieren in der GFL. Es gibt die Favoriten, es gibt die Außenseiter, aber der Saisonverlauf kann dann doch immer wieder überraschend sein. Titelverteidiger, da kommen wir dann im zweiten Teil drauf zu sprechen, aber die Teams können wir schon mal ein bisschen genauer vorstellen, sind die Schwäbisch Hall Unicorns, haben die letzten vier German Bulls, haben daran teilgenommen, dreimal am Stück gegen Braunschweig verloren, waren schon 2011 und 2012 im Finale und haben den deutschen Meistertitel geholt. Letztes Jahr hat es dann endlich wieder mal geklappt mit dem Titel. Jetzt also Titelverteidiger, zum dritten Mal deutscher Meister und Christian, wenn wir auf diesen German Bowl zurückblicken, dann auch ein Spiel mit viel hin und her, dass man in der Art mit dem Chaos, okay, es kamen noch die Elemente dazu, es gab Sturm und Regen, aber so nicht erwartet hatte und eine Partie, die bis zur letzten Sekunde spannend war. Am Ende ein 14-13 für Schwäbisch Hall.
Ja, das war, glaube ich, was Drama betrifft, ich meine, es gab auch schon German Bowls mit Verlängerung, das ist allerdings auch, glaube ich, schon eine ganze Zeit lang her.
2003 der letzte, ja.
Ja, also da reden wir dann auch schon von 15 Jahren. War das schwierig zu überbieten. Du hast es gesagt, die Elemente waren gegen die Teams mit Regen und mit Wind. Es gab eine ganze Menge an Turnover, Interceptions und Fumbles. Es gab zwei unglaublich starke Defensivreihen. Speziell Hall hatte da vor der Saison aufgerüstet und das hat sich in dieser Partie wirklich bezahlt gemacht. Wir haben den, denke ich, den besten Quarterback in der German Football League in den letzten Jahren gesehen, der jetzt nicht mit einem Titel abgetreten ist, mit Casey Terrio, der sich dafür entschieden hat, seine Karriere zu beenden, der über Jahre den New Yorker Lions Braunschweig treue Dienste geleistet hat und ein ganz herausragender Footballspieler war. Und ja, dann kommt alles auf die letzte Minute. nachdem eigentlich die Partie vor sich hingeplätschert ist und Hall spät mit einem langen Pass von Marco Ehrenfried auf Tyler Rutenbeck in Führung geht. Und Braunschweig hatte mehrere Chancen und zum Schluss die vielleicht allergrößte mit einem Field-Goal-Versuch. Und ja, des Field-Goals vielleicht auch extra Punkte in der GFL vielleicht weniger automatisch sind, als wenn man jetzt die NFL gewohnt ist. Das hat dann insbesondere Devin Benton, der Haller Defensivspieler, gezeigt, der was gegen einen fünften German Bowl Sieg in Serie von den Lions hatte und den Kick geblockt hat und somit die Unicorns die Meisterschaft beschert hat und damit auch das erste Mal Meister geworden, obwohl man nicht gegen die Kielwaute Hurricanes im Finale stand. Jetzt hat man also auch das Skalp der Löwen quasi auf der Schulter und ja, das war mit Sicherheit wirklich große Werbung für den Football. Auch wenn ich ehrlich gesagt bin, ich wünsche allen Beteiligten, dass es in diesem Oktober ein schöner Herbsttag wird und die Sonne über Berlin lacht.
Ja, die letzten beiden German Bowls waren ein bisschen frisch und zur Ausgeglichenheit in der Liga, die vielleicht vorhanden ist, Schwäbisch Hall ganz knapp gegen Braunschweig und wir müssen es aufs Viertelfinale zurückgehen, wo Schwäbisch Hall sich mit 30 Sekunden auf der Uhr per Field Goal zum Ausgleich und in die Overtime gegen die Bane Rebels retten musste, weil da wäre man beinahe schon ausgeschieden. Also das war eine knappe Geschichte für Schwäbisch Hall. Im Halbfinale nicht, das war deutlich gegen Kiel, aber sowohl im Viertelfinale als im Finale, dann hat man sich knapp durchgesetzt und das waren jeweils packende Spiele. Und da können wir nur hoffen, dass es mehr in diesem Jahr sind. Christian, du bist jetzt quasi der Neue in dieser Liga. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich meine, ich verfolge das Ganze seit fast 20 Jahren. Für jemanden, der neu reinkommt, der vielleicht überlegt, ins Stadion zu gehen. Was spricht für den Stadionbesuch in der GFL aus deiner Sicht?
Also ich habe das eben schon mal versucht zu formulieren. Ich behaupte, dass es in der GFL eine familiäre Atmosphäre gibt. Dass die Art und Weise, wie A, die Mannschaft miteinander umgehen, aber auch wie die Fans untereinander miteinander umgehen, wie offen die Vereinsverantwortlichen sind, die mit den Menschen vor Ort reden, wie herzlich das Ganze abläuft, das ist, glaube ich, eine Atmosphäre, die man zumindest im Mannschaftssport, glaube ich, in Deutschland ziemlich einmalig ist. Das ist das eine. Zum Zweiten, wir reden, du wirst es dir auch schon mehrfach angehört haben, beim Fußball immer von der berühmten Identifikation und von Spielern vor Ort. Und man muss einfach sagen, dass die Kader der Teams eben aufgrund dessen, dass es ein Amateursport ist, im Großteil aus dem Umkreis des Ortes bestehen. Und natürlich hast du immer Neuzugänge, hast auch ein paar Ausländer in der Mannschaft, aber im Wesentlichen sind das die Menschen vor Ort aus der Region. Das heißt, die Identifikation mit einer Mannschaft ist eine ganz besondere und gerade der deutsche Kern einer Mannschaft bleibt auch bei vielen Clubs über lange Jahre zusammen. Da sehe ich nicht nur einen Spieler vielleicht 2 oder 3 oder 4 Jahre im College, sondern wenn jemand mit 20 oder mit 22 sich in die Startformation spielt, dann kann das durchaus sein, dass er mit 35 oder wenn ich nach Stuttgart schaue, auch durchaus mit Mitte 50 noch aktiv Football spielt. Was mir persönlich noch sehr gut gefallen ist die Tatsache, selbst wenn ich jetzt von Football noch nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe oder vielleicht über RAN NFL oder ähnliches dort mal in Kontakt gekommen bin, die Stadionsprecher in der GFL sind meiner Meinung nach alle sehr gut, die erklären sehr, sehr gut und nehmen einen durch die Reise dieses Footballspiels ein bisschen mit. Und letztlich, ich bin überzeugt, dass ein Großteil der Spiele spannend und ausgeglichen sind, dass dort zwar hart, aber nicht dreckig gespielt wird und dass es für einen Amateursport wirklich auch zum Teil echt guter Football ist, der da gespielt wird. Man kann sich das auf jeden Fall angucken. Und das sage ich als jemand, der sich, wie gesagt, über Jahre mit NFL und College Football beschäftigt hat und mit deutschem Football wenig bis nichts am Hut hatte. Und ja, das ist das Ding. Und die Nähe zu der Mannschaft und das Gefühl innerhalb so eines Vereins ist, glaube ich, ein ganz, ganz anderes, als wenn man sich wirklich etablierten Profisport anschaut. Und deswegen, das kann ich nur raten. Und das Essen, was ich bis jetzt dort verkostet habe, ist auch immer gut. Also da geben sich die Teams auch meistens massive Mühe. Und ja, also ich habe auch noch, Nikola, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Sicherheitsspiel erlebt hast, wo dann kein Bier ausgeschenkt worden ist. Kann ich mir in der GFL jetzt so auch nicht vorstellen. Also es gibt eine ganze Menge guter Gründe, da vorbeizuschauen. Und ich wünsche es tatsächlich unseren Hörern. Ich denke, es werden auch viele sein, die jetzt schon lange die GFL besuchen und der die Treue halten, aber auch vielleicht den einen oder anderen neuen zu gewinnen, der dann einfach Feuer und Flamme für diese Liga fängt, so wie dir das passiert ist, so wie mir das jetzt vor 2 Jahren passiert ist. Und dann glaube ich, dass wir einfach diesen Sport in Deutschland echt noch ein ganzes Stück nach vorne bringen können und dass daran anschließen, an die Arbeit anschließen können, die jetzt schon ganz viele Menschen über Jahre dort geleistet haben.
Wenn es mal kein Bier gab bei einem Footballspiel, dann höchstens, weil die Kühlung ausgefallen war. Das ist das Einzige, wo ich das mal mitbekommen habe. Aber ja, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über den amtierenden deutschen Meister, über die Schwäbischer Unicorns. Bis gleich.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web. Und in der App. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Teil 2 hier bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast auf meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel immer noch in der Diskussion. Wir müssen noch hinterher schieben. Wir spielen nach College-Regeln in der GFL. Wir spielen 4x12 Minuten. Wir spielen also 14 Spieltage reguläre Saison, an dessen Ende es nur einen Nord- und einen Südmeister gibt. Der amtierende Südmeister ist auch der amtierende deutsche Meister, Christian, die Schwäbischer Unicorns. Ein Team, das ja seit Jahren oben mitspielt in der GFL. 2009 das Halbfinale war quasi der erste Schritt, 2010 im Viertelfinale ausgeschieden, 2011, 2012 deutscher Meister geworden, 2011 sogar mit Perfect Season, 2013 im Viertelfinale gegen die Adler ausgeschieden, dann 14, 15, 16 jeweils im German Bowl gegen Braunschweig verloren, 14 ganz hoch und dann immer knapper, bis es dann letztes Jahr also zum Sieg gereicht hat. 14, 13. Eine Mannschaft, Christian, die also Erfahrung hat und vor allen Dingen eine Mannschaft, die so zusammengeblieben ist, wie sie letztes Jahr aufgestellt war.
Genau, das ist, denke ich, in der GFL die absolute Ausnahme und vielleicht auch ein Fun Fact direkt zu Beginn. Schwäbischer Unicorns sind die einzige Mannschaft, die mit dem Starting Quarterback in die Saison 2018 gehen, der auch 2017 der Starter war, mit dem deutschen Quarterback Marco Ehrenfried, auch das ein weiteres Novum. Und sie haben ihre wirklich guten Spieler alle halten können. Von den deutschen Spielern war man das, denke ich, gewohnt. Das ist seit Jahren ein sehr, sehr guter Kern, der auch einen erheblichen Teil der Nationalmannschaft stellt. Aber, und das sagst du völlig richtig, sie haben auch ihre sogenannten Imports, also die Spieler von außerhalb gehalten. Wir reden hier vor allem von Wide Receiver Tyler Rutenbeck, Cornerback Raheem Wilson, Wide Receiver Nate Robitaille, Safety Cody Pastorino, Linebacker Nick Alfieri, der eben schon angesprochene Defensive Liner Devin Benton. Das ist der absolute Kern der Truppe, die im letzten Jahr deutscher Meister geworden ist. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man die A-Spieler sozusagen wieder alle an Bord hat. Zumal die jetzt noch einen Tacken eingespielter sein werden als es war. Und Nicola, sie haben ja dann noch ein paar Leute dazugeholt, die Mannschaft vermutlich sogar nochmal einen Tacken besser machen werden.
Und das ist das, was wahrscheinlich der GFL Süd am meisten Sorgenfalten bereiten sollte, nämlich, dass man sich nicht nur verstärkt hat, dass man alles gehalten hat. Dass man alles gehalten hat, aber vor allen Dingen, dass man sich dann noch auf dem Weg dahin verstärkt hat. Denn ein paar Namen, wie zum Beispiel David Bader, der letztes Jahr einer der besten Pass-Rusher in der GFL war, der neben Devin Benton, wenn ich bedenke, wie Devin Benton schon O-Line seinen Eingang zerstört hat, wenn er jetzt noch David Bader daneben sich hat, das könnte, sagen wir mal, für den einen oder anderen O-Liner ungemütlich sein und vielleicht auch zum einen oder anderen Albtraum führen nach dem Spiel gegen Schwäbisch Hall. Dann hat man noch unter anderem Quay Chapuis dazu geholt, ein Spieler, der seit Jahren in der GFL spielt, Division One Erfahrung, Utah, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, Dresden gespielt, Frankfurt gespielt und vor allen Dingen Schweizer Pass. Das heißt, er fällt nicht unter diese Amerikaner-Regelung, er hat einen europäischen Pass, damit gilt er als Europäer. Und dann haben sie zum Beispiel auch Christian Havels geholt, der die letzten Jahre seit dem Aufstieg der Allgäu Comets 2013 eigentlich der Go-To-Guy war bei den Allgäu Comets. Und das ist ein großer Receiver, das ist ein schneller Receiver, das ist ein Receiver, der jeder Defense wehtun kann, wenn er schon der Nummer 1 Receiver ist. Das Problem ist halt, wenn man sich das bei Schwäbisch Hall anschaut, mit Tyler Rutenbeck, mit Nate Robitaille, mit Aria Dekbesan, mit Jojo Joyner, mit Janis Fiedler, den sie von den Wiesbaden Phantoms dazu bekommen haben, mit Christian Havels, die können fröhlich auch Wide Receiver durchrotieren und die gegnerischen DBs können erstmal mit den Kopfschmerztabletten anfangen, denn wo genau man da anfängt und wo man da aufhört in der Defense, das weiß man nicht so recht, weil man muss ja noch gegen drei deutsche Running Backs verteidigen, wie zum Beispiel Jerome Manjema. Das ist schon eine Aufgabe, die die Schwäbisch Hall Unicorns da jedem Gegner stellen. Die letzten Jahre konnten die Gegner die Hoffnung haben, das Ganze wird ein Shootout und vielleicht schafft man es einfach mehr Punkte zu machen als Schwäbisch Hall. Aber mit der Defense, die sie letztes Jahr schon hatten und die sie jetzt noch verstärkt haben, Christian, also Punkte gegen Schwäbisch Hall zu erzielen, das ist schon eine größere Herausforderung.
Das ist es und ich bin überzeugt, dass vor der Saison 2017 es nur einen Feind gab, in Anführungszeichen. Und das war keine Mannschaft im Süden, sondern das war nur Braunschweig. Und dafür musste man die Defensive verstärken. Und das hat man getan. Das hat sich ja insbesondere dann in diesem German Bowl auch ausgezahlt. Ich weiß nicht, wer gegen die groß punkten will. Wenn man sich Spiele aus dem letzten Jahr angesehen hat, es war jetzt nicht nur eine Offensive Line, die die Halle auseinandergenommen haben. Das war mitunter sehr, sehr hässlich für die Quarterbacks. Und es ist kompliziert, eine Lücke im Kader zu finden oder eine Positionsgruppe im Kader zu finden, wo wir jetzt sagen würden, die ist schwach aufgestellt. Und ich denke, dass natürlich jedes Team Probleme bekommt, wenn das Starting Quarterback ausfallen sollte. Ehrenfried ist der Nationalmannschaftsquarterback und hat, denke ich, in den letzten Jahren wirklich auch bewiesen, dass er da zurecht spielt bei den Unicorns. Es ist schwierig. Sie haben sehr gutes Coaching, sie haben eine sehr, sehr komplette Mannschaft. Sie haben vielleicht jetzt auch davon profitiert, dass Leute wie Pastorino und Nick Alfieri, Nick Alfieri ist als A-Spieler nach Marburg gekommen, hat dann aber ja festgestellt, oder es war vorher klar, dass er Urahn aus Italien hatte und hat jetzt auch einen europäischen Pass. Das gibt dir natürlich in der Defensive nochmal mehr Möglichkeiten. Es wird unglaublich schwer, gegen die zu punkten. Es wird unglaublich schwer, die ganze Receiver-Armada, die du eben benannt hast, zu stoppen. Und dazu kommt ja, dass Newman durchaus auch jemand ist, der gerne den Ball läuft. Und auch die Offensive Line war jetzt kein Schwachpunkt. Also ich denke, gegen Halm muss man als Mannschaft einen sehr, sehr guten Tag haben, muss vielleicht à la Ingolstadt Dukes 10 Trickplays irgendwie auspacken. Dann hat man eine Chance. Aber ansonsten werden die, glaube ich, im Süden ganz, ganz schwer zu schlagen sein. Und nicht nur im Süden, sondern auch in den Playoffs.
Und das ist ja nicht nur so, dass sie dann noch Zugänge von außerhalb haben. Die haben ja auch eine Jugend, die 2016 deutscher Meister geworden ist. Also, dass man dann hofft, dass die irgendwann älter werden und dann hört der Fluch auf. Im Süden, darauf kann man jetzt als eins der anderen 7 Teams wahrscheinlich eher nicht setzen.
Nee, und ich denke auch gerade mit der Jugendarbeit und mit dem Coaching, mit der Tatsache, dass sie halt zum Beispiel auch in den Schulen, nach allem, was ich weiß, sehr präsent sind, ist das, glaube ich, echt ein Vorbildprogramm. Und man muss ja wirklich sagen, wir reden hier von Schwäbisch Hall, wir reden jetzt nicht von einer Großstadt, sondern wir reden...
35.000 Einwohner.
Genau, wir reden von der Kleinstadt, von einem gewachsenen Verein, der die Schritte auch wirklich langsam gegangen ist. Du hast es benannt, irgendwann haben sie den Aufstieg unter Sigi Gerke in die German Football League geschafft, haben sich dort gehalten, haben sich dann Step by Step nach oben gearbeitet und man muss einfach mal sagen, dass du kannst in dem Playoff-Spiel immer mal ausscheiden. Das wäre den Hallern ja auch fast passiert in der letzten Saison. Aber die Konstanz im Süden immer oben mitzuspielen, meistens den Süden auch entsprechend zu gewinnen und immer in die Playoffs einzuziehen, da gehört schon was zu und das ist einfach auch sehr nachhaltig. Und deswegen, ich denke, dass nicht für alle Teams wird der Hallerweg der richtige sein, aber die Tatsache auf Entwicklung von deutschen Spielern zu setzen, auf ein starkes Jugendprogramm zu setzen, auf viele Kooperationspartner, gerade auch in den Schulen zu setzen. Das hat dem Programm, glaube ich, sehr gut getan. Und das ist, glaube ich, der Kern oder der Markenkern von den Schwäbisch Hall Unicorns. Und die Tatsache, dass die A-Spieler, die sie in den letzten Jahren geholt haben, auch meistens sehr, sehr gut funktioniert haben, spricht dann entsprechend auch für eine gute Scouting-Abteilung und gute Kontakte in die USA. Und jetzt kann man gespannt sein, wie sich das Programm im zweiten Jahr unter Head Coach Jordan Newman entsprechend weiterentwickelt. Denn ich denke schon, dass er da auch speziell in der Offensive noch ein paar Ideen hat, die vielleicht von dem abweichen, was Sigi Gerke über Jahre dort gecoacht hat.
Sigi Gerke, der jetzt Sportdirektor ist, der vor der letzten Saison, also beziehungsweise nach der vorletzten streng genommen, also nach der German Bowl-Niederlage 2016, dann nach 26 Jahren als Head Coach der Unicorns zurückgetreten ist und quasi an seinen Offense Coordinator übergeben hat, Jordan Newman, der selber auch sein Spieler war. Das war so 2005, 2006 den Dreh, der dann auch bei den Unicorns erst gecoacht hat, nach Wien gegangen ist und zurückgekommen ist dann. Ja, 26 Jahre, Sigi Gerke, auch das vielleicht so ein Zeichen auch dass wir in der besonderen Liga sind, weil 26 Jahre, das klingt für jede Sportart lang, aber wir erinnern uns, wir spielen dieses Jahr German Bowl Nummer 40. Das heißt, wir sind, wenn wir jetzt im 40. Jahr sind, vor zwei Jahren ist Sigi Gerke zurückgetreten. Das heißt, 26 von 38 Jahren, die der deutsche Football quasi existiert, war Sigi Gerke Headcoach in Hall, das ist schon eine ganz besondere Nummer.
Ja, und wie gesagt, das erlebt man ja vielleicht noch bei College-Teams. Aber und auch da längst nicht bei allen, wenn man sich die Fluktuation bei gewissen College-Programmen anschaut. Und auch das, denke ich, eine Sache, die man in der GFL und in Deutschland, also der deutsche Football besteht ja glücklicherweise nicht nur aus der GFL, sondern auch aus GFL 2 und den Regionalligen und den entsprechenden Ligen dort darunter, die den deutschen Football aber auch entsprechend auszeichnet. Und Sigi Gerke ist da mit Sicherheit ein Symbol oder auch ein Gesicht, was die Liga über Jahre geprägt hat und nach wie vor prägt und ja auch in Hall noch sehr aktiv ist. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was man zu den Unicorns sagen kann. Und ich vermute, dass du sie im Süden auch auf 1 hast.
Wenig überraschend, ja. Zu den Unicorns möchte ich noch vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die sich 2006 zugetragen hat. Wir müssen ein bisschen zurückgehen. Die Hamburg Blue Devils, damals habe ich in Hamburg gelebt, hatten sich entschieden, hey, kommt, lass mal ein Webradio machen, und hatten mich gefragt, ob ich das nicht moderieren und kommentieren will. Ich so, okay, können wir uns vorstellen. Gut, dann machen wir ein Probespiel. Das war der Freitag vor dem Spiel. Am Samstag war das Spiel in Hall. Komm, dann machen wir einfach mal eine Probeübertragung. Um 2 Uhr morgens fährt dein Bus. Ihr fahrt mit dem Fanbus. Kollege Tasso Melzer und ich sind also dann um 2 Uhr morgens am Hamburger Dammtor Bahnhof gewesen, sind 6-7 Stunden Richtung Schwäbisch Hall gefahren oder auch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall kommen wir da an, gehen unser Equipment durch, so etwa Mittagszeit, und stellen fest, bei der ganzen Planung fehlt irgendwie ein Kabel. Was denkt man sich? Okay, man fährt zum nächsten Elektro-Großhandel, auch sowas gibt es in Schwäbisch Hall, und geht dann dorthin, wo sich gerade alles für den Game Day vorbereitet hat, und fragt ganz dezent nach der Nummer der Taxizentrale. Die Antwort war, dass mir ein Autoschlüssel entgegengeflogen kam mit dem Hinweis, nimm doch einfach meinen. Man muss dazu sagen, die kannten uns nicht. Ja, wir waren die Hamburger, die einfach vorbeigekommen sind, um eine Radioübertragung zu machen. Die Besagte, die mir den Schlüssel zugeworfen hat, war Heike Ehrenfried. Das ist die Mama von Marco Ehrenfried. Die ganze Familie Ehrenfried hängt da in der ganzen Orga mehr oder weniger prominent mit drin. Vater Ehrenfried war Jugendkoordinator, also. Aber das ist so ein Beispiel, wie das so in der German Football League abläuft. Man will einfach ein Taxi, man kriegt direkt das Auto hinterhergeschmissen, stellt den einfach wieder hin und gibt mir den Schlüssel zurück. Sagen, bis heute muss ich, das war so der erste Eindruck, den ich so quasi in der Fremde gewonnen habe in der German Football League, ein Eindruck, der bis heute geblieben ist. Ja, aber auch dazu, zu dieser Liga passt.
Genau, und das ist das, was ich im ersten Teil mit familiärer Atmosphäre versucht habe zu beschreiben. Die Tatsache, und auch da wird es vermutlich andere Beispiele aus anderen Sportarten geben, dass Nicola Wier vor dem Spiel einfach mal 20 Minuten mit den jeweiligen Cheftrainern sprechen können und die uns in vielerlei Hinsicht auch so gut informieren, dass wir eine tolle Übertragung machen können oder auch denjenigen informieren, der entsprechend das Spiel kommentiert. Das ist jetzt logischerweise nicht auf uns zwei beschränkt. Das ist das, was ich mit familiärer Atmosphäre meinte und mit der Zugänglichkeit der Coaches und der Vereinsverantwortlichen und mit der Football-Kultur, die einfach herrscht. Und ja, das ist, glaube ich, das eines der wesentlichen Markenkerne der GFL, und da ist Schwäbisch Hall mit Sicherheit auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, und das, was du gerade gesagt hast, illustriert das, was ich im ersten Teil versucht habe zu sagen, denke ich, ganz hervorragend.
Und das Schöne ist auch, mit dem Erfolg ist diese Einstellung bei den Schwäbischer Unicorns nicht verloren gegangen. Apropos Erfolg, bei mir stehen sie in der Tippliste für den Südmeistertitel ganz oben und auch für die German Bowl Teilnahme und eigentlich auch den German Bowl Sieg. Du wirst mir wohl nicht widersprechen.
Nein, ich habe für mich sind sie der Favorit, eben weil Kontinuität im Coaching-Stab und im Spielerstab und weil sogar noch besser geworden in einigen Bereichen. Den einzigen wirklichen Verlust, denke ich, ist Edge-Rusher Thomas Rauch, danke. Da ist mir jetzt der Name empfangen. Das ist, glaube ich, der einzige wirklich richtig markante Abgang. Ansonsten dadurch, und da werden wir noch gleich drauf kommen, dass es bei vielen Mannschaften den einen oder anderen Umbruch gegeben hat, wird es vor allen Dingen zu Saisonbeginn unglaublich schwer, die Unicorns zu schlagen. Für mich sind sie der Top-Favorit der Liga. Jetzt nicht mit einem riesen Abstand zu einem anderen Verein, aber schon mit einer klaren Positionierung auf 1.
Gut, dann so viel zum deutschen Meister. Wir sprechen im nächsten Teil nach einer kurzen Pause über den deutschen Vizemeister, die New Yorker Lions. Bis gleich.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Teil 3 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Christian Schimmel und meine Wenigkeit Nicolas Martin. Wir sprechen jetzt über den deutschen Vizemeister, über die New Yorker Lions Braunschweig. Die wollten den Five-Peat perfekt machen. 5 German Bowl Titel in Folge. Hat dann aus bekannten Gründen nicht geklappt. Unter anderem ja, Kicks weggeblockt bekommen, Turnover in entscheidenden Situationen. Ich kann mich dann Turnover direkt vor der Goal-Line erinnern im German Bowl. Vergessene Punkte kurz vor der Halbzeit, wenn man die Uhr hat auslaufen lassen, wenn man irgendwie vergessen hatte, dass man keine Auszeit mehr hatte. Und ja, am Ende in so einem knappen Spiel werden diese ganzen Fehler bestraft. 14-13 der Endstand für Schwäbisch Hall. Und ich habe das Gefühl, dieser Five-Peat-Versuch war dann auch so ein bisschen für viele die Zeit zu sagen, okay, das waren jetzt 5 Angriffe auf die deutsche Meisterschaft. 4-mal bin ich deutscher Meister geworden. Den Eurobowl, den Europapokal haben sie auch ein paar Mal geholt. Ein paar Spieler sind 2014 Europameister in Österreich geworden. Ich habe alles gewonnen, was es für mich als deutschen Spieler in Europa zu gewinnen gibt. Oder teilweise sogar selbst als amerikanischer Spieler. Und dann haben viele gesagt, dann war's das. Dann hängt der Helm jetzt halt mal und bleibt da auch hängen. Und personell gesehen ist das schon ein ziemlicher Umbruch. Manche sagen Reload. Ich bin am Punkt, Christian, wo ich fast schon sage Rebuild.
Es ist, man hat ja in den letzten Jahren öfter so ein bisschen darauf spekuliert, dass die Lions etwas umbauen müssen, weil der Kader über sehr, sehr lange Zeit zusammengeblieben ist. Vor 2017, ich erinnere mich noch, gab es vor allen Dingen in der Defense eine ganze Menge Veränderungen. Aber zum einen müssen wir darüber reden, dass natürlich Casey Herriot aufgehört hat, der, und da zitiere ich jetzt mal Andreas Renner, der das Ganze auch schon eine ganze Zeit lang macht, der beste Quarterback in der deutschen Football-Liga ist, den er über die ganzen Jahre gesehen hat, und ich denke, du wirst ihm da vermutlich nicht widersprechen.
Und zwar irgendwie einen langen Zeitraum, ja.
Genau, mit der Konferenz.
Jahre lang.
Wir reden über 2 Offensive-Line-Spieler mit Sören Wendland und Gerrit Meister. Und mit Jan Hilgenfeld, über einen Receiver, der die Liga über Jahre in Dresden und in Braunschweig geprägt haben. Und es ist auch das Jahr 1. Ja, David McKenz ist zwar noch im Roster drinne, macht aber deutlich weniger, so wie ich weiß, und ist mehr oder weniger nur noch Teilzeit Running Back. Das heißt, du hast jetzt auf etlichen Stellschrauben in der Offensive, allen voran auf Quarterback, eine ganze Menge Veränderungen. Und da ist jetzt ein Name gekommen, den hatten vermutlich vor der Saison, beziehungsweise vor die Lions, ihn bekannt gegeben, haben auch nicht so wahnsinnig viele Leute auf dem Schirm.
Javon Clark heißt der neue Quarterback, kommt von den Kirchdorf Wildcats, vom Aussteiger aus der GFL 2 in die German Football League. Das hat für uns den Vorteil, Christian, wir haben ihn gesehen in diesem Aufstiegsspiel gegen die San Antonio Canes. Wir haben ihn auch auf Tape gesehen in den Spielen davor. Ein Quarterback, der uns durchaus zu gefallen wusste. Natürlich auch, muss man sagen, müssen wir das am Gegner messen, den er damals gehabt hat, nämlich die San Antonio Canes, die in der Defense doch am Ende ziemlich gerupft waren und dem Quarterback, sagen wir es mal so, das Leben nicht mehr ganz so schwer gemacht haben. Ja, aber wir haben festgestellt, wenn wir gemerkt haben, dass die Mitte komplett offen ist, haben wir dann auch gesehen, dass Javon Clark das recht schnell gesehen hat und den Spielzug umgestellt hat und genau diese Stellen angegriffen hat. Das heißt, diese Übersicht scheint er zu haben, diesen Willen, dann auch Schwachstellen, die er kennt, anzugreifen und zur Not auch den Spielzug zu ändern, scheint da zu sein. Das sind ja schon mal gute Leadership-Qualitäten bei einem Quarterback. Und das Einzige, was jetzt ist, er muss sich halt mit seinen Receivern finden, er muss sich mit dem neuen System zurechtfinden, er muss sich mit einer neuen O-Line zurechtfinden, die sich selber, glaube ich, noch ein bisschen abstimmen muss. Und letztes Wochenende haben die New Yorker Lions in La Courneuve bei Paris gespielt, Europapokal bei Flash de La Courneuve. Und da hat man dann gesehen, dass so ein Umbruch auch bei den New Yorker Lions nicht spurlos vorbeigeht. Das muss wirklich alles ineinander finden und Football ist halt ein Sport der Abstimmung, der absoluten Abstimmung. Wenn nur 10,5 von den 11 Spielern das machen, was sie sollen, geht so ein Spielzug ganz schnell kaputt. Und bei den New Yorker Lions, wo wir uns die letzten 5 Jahre tatsächlich daran gewöhnt hatten, dass alles fast schon automatisch funktioniert und dass gewisse Abläufe einfach im Schlaf drin sind, mussten wir jetzt feststellen, okay, auch bei denen, wenn du zu viele Teile austauschst, sieht's erstmal ein bisschen schwerfällig aus. Das ist die große Frage. Wie schnell findet sich das Ganze wieder? Wie sehr kann man dann in die Tiefe gehen? Das wird halt davon abhängen, wie schnell es sich findet. Und daraus ergibt sich dann halt auch diese Position des Favoriten, die wir vorher für Schwäbisch Hall ausgemacht haben, weil die haben diesen Umbruch nicht. Die haben ihn vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann, aber für das Jahr 2018 gilt, Braunschweig muss sich erstmal finden.
Braunschweig muss sich erstmal finden, ganz genau. Das war in der Offensive eine harzige Vorstellung in Frankreich und vielleicht sollte man ehrlicherweise schon auch sagen, dass die deutsche Liga zusammen mit der österreichischen die beste Liga in Europa ist. Finnland wird noch sehr oft genannt als starke europäische Liga. Aber normalerweise fährt man da als eines der besten deutschen Teams mit Erwartung hin, dass man klar gewinnt. Deswegen vielleicht auch die Enttäuschung. Die Lions haben das Spiel gewonnen. Knapp.
10-6.
10-6. Der offensive Output war, wie man den Punkten liest, jetzt nicht so wahnsinnig gegeben. Und klar.
3-0 zur Halbzeit.
Ja, klar. Und du hast halt mit Paul Bogdan, mit Nikolai Schumann zwei neue Receiver im Kader, die ja, du hast es gesagt, die Chemie muss sich erst entwickeln. Jadrian Clark auch ein etwas anderer Quarterback-Typ als Terrio, wirklich eher, der auch ja über die Tiefe geht, der vielleicht ein bisschen länger braucht, um den Ball loszuwerden. Von daher glaube ich schon, dass wir eine etwas andere Offense sehen werden, wobei sich die Lions auch über ihr Laufspiel in den letzten Jahren definiert haben. Da hatten sie ehrlicherweise wirklich Pech. Christopher McClendon war als Neuzugang angekündigt von den Kiel Baltic Hurricanes. Einer der dominantesten Spieler aus der letzten Saison auf der Position hat sich dann leider das Kreuzband gerissen. Dafür nachgerückt ist Lennis McFerrin, der im letzten Jahr bei den Ravensburg Razorbacks in der GFL 2 agiert hat. Die Razorbacks auch im letzten Jahr lange um den Aufstieg mitgespielt. Aber es ist ein Umbruch. Und auch auf Left Tackle hat jetzt zum Beispiel Ayer Ben Hur gestartet, der in den letzten Jahren bei den Stuttgart Scorpions gespielt hat. Ich bin wirklich gespannt, wie lange das dauert. Ich halte Clark für einen guten Quarterback, aber ich denke, dass die Schuhe von Terrio unglaublich groß sein werden und dass man wirklich schauen muss, wie viel Geduld, oder ich hoffe, dass man in Braunschweig die entsprechende Geduld hat. Auch wenn wir auf die Defense schauen, Nikola, auch da gibt's mit Christian Petersen, Christopher Correa, Kerim Homri sehr prägende Figuren, die jetzt nicht mehr spielen. Und auch dort, ich habe, glaube ich, jetzt am Samstag gezählt mit 4 oder 5 neuen defensiven Startern, war vermutlich noch nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn 6 Punkte ja erstmal sehr, sehr gut klingen.
Ja, die Franzosen hatten ja vor allen Dingen Angst, dass sie den Lions komplett überfahren werden. Der Franzose hat schon seit 10 oder 20 Jahren Angst vor dem nordeuropäischen Liner, egal ob O-Liner, D-Liner, ja, man hat diese Monstervorstellung. So, ja. Ja, ich glaube, das ist ein Trauma noch aus den 90ern, ganz besonders noch von den Finnen überfahren wurde. Diese finnischen O-Lines damals, das war halt 2 Meter hoch, 2 Meter breit, 200 Kilo so gefühlt, ja. Und die haben halt geschoben und die Franzosen hatten keine Chance. Die Franzosen kommen vielleicht weniger durch Physis als die Deutschen, als mehr durch Speed, das hat man auch gesehen bei den World Games. Und die haben es aber ganz gut gemacht und haben ihre Sacks erzielt. Man darf nicht vergessen, die französische Liga ist sehr strikt, was Imports angeht. Es dürfen nur 2 Spieler in der Liga auf dem Spielberichtsbogen sein, die nicht entweder Franzosen sind oder das Footballspielen in Frankreich erlernt haben. Von daher waren das eigentlich fast nur Franzosen auf dem Feld und vielleicht wäre eine Mannschaft, die durchaus ihre Schwierigkeiten hätte, in der GFL die Liga zu halten, auch wenn sie sehr talentierte Spieler haben. Ja, aber einfach, weil sie fast ohne Import spielen, das macht es dann doch schwierig. Aber die wurden halt nicht so dominiert an der Line, wie sie es befürchtet hatten und haben dann irgendwann auch diesen Respekt abgelegt und gemerkt, hier geht heute was. Und sind im dritten Quarter auch mit 6-3 in Führung gegangen, bevor es dann im vierten Quarter den langen Touchdown auf Justus Holz gab zum 10-6. Das sind alles, das war dann ein enges Spiel gegen ein Team, das normalerweise, wie gesagt, nicht unbedingt das Niveau der Lions hat, aber wenn so viel ausgetauscht wird, wie gesagt, dann muss einfach mal auch Braunschweig anscheinend ein bisschen Tribut zollen. Aber wir haben eigentlich die Hoffnung, und das liegt auch am Coaching-Staff rund um Troy Tomlin, den Head Coach, und Dave Likens, den Defense Coordinator, dass sich das recht schnell finden wird, weil einfach die Erfahrung zeigt bei den beiden in den letzten Jahren, dass die auch in der Lage sind, neue, junge Spieler mal ranzuführen und ja, aus Spielern, von denen man es gar nicht erwartet hat, plötzlich Starter zu machen. Und solche Coaches, die eben auch mit unfertigen Spielern umgehen können und die wirklich strategisch auf richtige Positionen setzen können. Ich muss da an Patrick Ihl denken, der als 6. Receiver von Wiesbaden so gefühlt nach Braunschweig gegangen ist und nach verschiedenen Verletzungen die 2. Saisonhälfte als Starter auf Cornerback gespielt hat und sämtliche Interceptions gefangen hat. Das ist so eine kleine Geschichte, die man aus Braunschweig kennt aus den letzten Jahren. Wenn man solche Coaches hat, die wirklich nicht zwingend auf den Spieler schauen und seine Position, sondern sagen, okay, dich könnte ich hier gebrauchen, das mache ich jetzt dann zweimal. Das ist auch für so ein Rebuild natürlich eine klasse Sache.
Ist es. Und ich denke, das Coaching hat die Lions in den letzten Jahren auch durchaus dahin gebracht, wo sie waren, auch die Konstanz im Coaching-Staff in den letzten Jahren. Und es sind ja auch gute Leute jetzt zu dieser Saison dazugekommen. Wir reden von Samuel Kagel von den Munich Cowboys, mit Adam Roskowski. Das ist jetzt ein Spieler, den ich zugegebenermaßen jetzt nur in diesem Spiel am Samstag gesehen habe. Einen sehr interessanten D-Liner aus Polen verpflichtet. Darius Robertson, ein Cornerback, der bei ja der ruhmreichen University of Clemson agiert hat. Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass die Lions viel an Qualität verlieren. Es ist eine Umstellung. Es wird mit Sicherheit ein bisschen dauern, bis alle eingespielt sind. Ich glaube aber trotz allem, und das hat auch mit den anderen Teams im Norden stellenweise zu tun, aber es hat auch stark mit den Lions zu tun, dass sie im Norden in letzter Konsequenz keiner gefährden kann. Ob sie jetzt dann alle Spiele gewinnen, wie in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren, das weiß ich nicht. Aber sie sind für mich nach wie vor der Top-Favorit auf die Nordmeisterschaft und sie sind auch für mich eines von den 3-4 Teams, denen ich den wirklichen Einzug in den German Bowl auch zutraue.
Das definitiv. Wer Braunschweig nicht auf der Rechnung hatte, wäre in der Beziehung, man möchte fast schon sagen, naiv, oder? Also das
ja, ist, also warum sollten die jetzt, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass Clark als Quarterback komplett abschmiert und ich vermute, wenn das der Fall wäre, dass man da halt reagieren würde. Also da wird man mit Sicherheit Optionen haben, aber ich sehe, eigentlich ist das Team viel zu tief und einfach auch qualitativ zu gut, um da im Norden nicht Erster, schlechtestenfalls Zweiter zu werden.
Nichtsdestotrotz müssen sich die Braunschweiger einspielen, weil der Spielplan sagt, nächstes Wochenende spielfrei, dann am 28.04. empfängt man die Amsterdam Crusaders im Europapokal. Am 5.5. fährt man auswärts zu den Hamburg Huskies und hat dann schon am 12.5. die Kilbrotte Hurricanes zu Gast. Und das waren die letzten Jahre zumindest immer packende Spiele.
Also zumindest Amsterdam wird, denke ich, ein relativ lockerer Aufgalopp. Da haben jetzt sowohl die Cologne Crocodiles als auch die Frankfurt Universe gezeigt, dass die auf dem Niveau dann vermutlich doch nicht mithalten können. Und wenn die Lions gegen die Mannschaft Probleme haben sollten, dann wissen wir vermutlich schon ein bisschen mehr. Kiel eigentlich zusammen mit den Dresden Monarchs in den letzten Jahren so der Dauerrivale im Norden. Allerdings habe ich auf diese Mannschaft in diesem Jahr ehrlich gesagt keinen wirklich guten Read, weil es da viele Veränderungen gab, unter anderem auf der Position des Headcoaches. Aber ich denke, dass wir da schon deutlich mehr wissen über Braunschweig und über Kiel, werden wir da, denke ich, schon ein ganz vernünftiges Bild haben, weil die ja unter anderem jetzt am kommenden Wochenende schon bei den starken Cologne Crocodiles antreten müssen und deren Leistungsfähigkeit, denke ich, zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen besser einschätzen können, als das, was dann die Lions als Auftaktprogramm mit Amsterdam und Hamburg haben werden.
Es gibt die New York Jets, die New York Giants und die New Yorker Lions. Zwei dürfen nicht in der GFL spielen, die Lions dürfen das. Und die Gegner, auf die Lions treffen in der GFL Nord, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Teil 4 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast bei meinsportradio.de. Zur Erinnerung, schreiben Sie sich den Mittwoch. Das wird wahrscheinlich der Termin sein, an dem wir jede Woche rauskommen, schon mal in die Kalender. Das wird dann höchstwahrscheinlich der GFL-Podcast-Tag hier bei meinsportradio.de. Christian Schimmel, Nicolas Martin, wir sprechen jetzt also über die Gegner der New Yorker Lions in der GFL Nord und gehen einfach mal nach Tabelle durch. Kiel Baltic Hurricanes waren letztes Jahr die 2, Christian. Da gab es viel Wechsel nach der Saison. Markus Herford, der Head Coach, ist weg. Chris McClendon, der beste Rusher der Liga letztes Jahr, kam von den Kiel Baltic Hurricanes, ging zu den New Yorker Lions, hat sich verletzt. Xavier Mitchell, einer der besten Receiver der Liga und definitiv der beste Receiver der Kiel Baltic Hurricanes, spielt dieses Jahr in Mailand. Man hat lange gewartet, bis man einen Head Coach verkündet hat, Dan Dish. Unter anderem Erfahrung als Coach bei North Carolina gesammelt, also Division One Erfahrung, war auch schon Defense Coordinator bei den Kiel Baltic Hurricanes in der Saison 2015. Ja, der kommt jetzt also zurück als Head Coach. Es gibt Wechsel auf der Quarterback-Position, auf der Running-Back-Position, auf der Wide-Receiver-Position. Die Defense-Amis werden auch ausgetauscht. Ich muss sagen, ich sehe die Kieler jetzt nicht zwingend auf Platz 2. Wie sieht's bei dir aus?
Nee, ich auch nicht. Und ich habe fest vorgenommen, mich bei möglichst vielen GFL-Teams möglichst beliebt zu machen. Und ich fange da in Kiel mal direkt an.
Da sitzt du dich mal richtig schon direkt in die Brennnesseln, ja?
Genau. Es gab im letzten Jahr schon, glaube ich, relativ viel Kritik an der Offense und an dem System. Aber für mich war das Trio mit Jared Stackman, dem australischen Nationalmannschaftsquarterback, Chris McClendon und Xavier Mitchell mit das beste Offense-Trio mit, sag ich mal, Quarterback, Receiver, Wideout, was es vielleicht außerhalb von Braunschweig und Schwäbisch Hall so gab in der Liga. Das hat man insbesondere bei deren Auftritten früh in der Saison gesehen. Ich erinnere mich an ein Spiel in Köln, wo sie eine gute Kölner Defense komplett zerstört haben, um es mal ganz banal zu sagen. Und jetzt kommt mit Dan Dish ein Coach, der bis zuletzt Defensive Back Coach bei Southern Miss war, also in der NCAA, in der höchsten Spielklasse im College Football in den USA, der immerhin schon Deutschland Erfahrung hat. Es war jetzt über die Offseason verhältnismäßig ruhig, was Neuzugänge betrifft, was vermutlich auch daran liegt, dass man dass es nicht mehr viele Hamburg Huskies gab, die jetzt noch nach Kiel wechseln konnten, nach der Wechselorgie von 2000.
Böse! Böse, Herr Schimmel. Ganz böse. Das mit den Beliebtheiten meinst du also wirklich ernst? Ich merke schon.
Ich schätze die Kieler immer noch gut ein, aber jetzt, man hat einige Spieler nach Elmshorn verloren, ein sehr ambitionierter Zweitligist. Und das Problem ist, dass ich die Mannschaft eigentlich so nicht einschätzen kann. Jetzt komme ich aber dann tatsächlich zum Positiven. Ich glaube, dass Kiel immer noch eine sehr breite Basis an gutem deutschen Talent hat und dass das die Mannschaft schon auch noch tragen wird. Man hat einen sehr verhältnismäßig, zumindest für die GFL, unerfahrenen neuen Offensive Coordinator verpflichtet, bei dem wir jetzt gespannt sein müssen, was es zeigt. Der Quarterback hat, soweit ich weiß, keine Europaerfahrung, sondern kommt direkt aus den Staaten. Man hat mit Julian Ampara einen Running Back zurückbekommen, der College-Football-Erfahrung in den USA gesammelt hat, aber meines Wissens nach keine A-Pass. Aber das ist sehr spannend. Also es gibt einige Abgänge, die, glaube ich, wehtun. Und ich bin gespannt, wie man das kompensiert. Ich bin auf das Coaching sehr gespannt. Ich meine, du hast Dan Dish in Deutschland schon erlebt. Und ich weiß noch nicht, wie hoch die Trauben in Kiel dieses Jahr hängen. Also ob wirklich das Ziel wieder klipp und klar ist, dass man um die Nordmeisterschaft spielt, dass man den German Bowl will, das hat den Eindruck, hatte ich in den letzten Jahren schon, dass das in Kiel das Ziel ist. Man hat ja auch in den letzten Jahren zweimal im German Bowl gegen Schwäbisch Hall gestanden, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber man war regelmäßiger Gast im Halbfinale, man hat die Lions regelmäßig gefordert. Das sehe ich dieses Jahr ehrlicherweise nicht. Und ich glaube sogar, das ist jetzt sehr, sehr viel Glaskugel, aber ich denke schon, dass das eher ein Kandidat ist, der um die Playoffs wird kämpfen müssen und der jetzt nicht so klar, sag ich mal, in den Playoffs stand, wie wir sie vermutlich in den letzten Jahren dorthin gesetzt hätten vor der Saison.
Kann ich mich nur vollends anschließen. Michael Gregersen, OC, NFLE gespielt, German Bowl MVP gewesen, 2003 in Wolfsburg, der Quarterback Clayton Turner kommt von der Lamar University, aber hat, wenn wir das richtig auf dem Schirm haben, nicht so wahnsinnig viel gespielt. Also da sind viele Fragezeichen und deshalb auch bei mir die Keyboard der Hurricanes auf der Kippe zu den Playoffs. Die Dresden Monarchs waren letztes Jahr Dritter. Auch da Wechsel auf der Headcoach-Position. Quasi ein paar Stunden nach dem Playoff aus in Frankfurt wurde die Trennung von John Leiten bekannt gegeben. Neuer Headcoach ist Ulrich Däuber. Der kam im Laufe der Saison eigentlich als Jugendkoordinator, hatte 20 oder sogar mehr Jahre in den USA Erfahrung gesammelt, kommt ursprünglich aus Schwäbisch Hall von den Unicorns und hat dafür gesorgt, dass bei den Dresden Monarchs so eine Art Umbruch stattfindet. Garrett Saffron, der Quarterback, ist jetzt bei den Vienna Vikings, Joseph Bergeron, Sebastian Sanier, der Star Running Back und der Star Receiver bei Frankfurt Universe, Miki Kiai, der finnische Receiver, ist zurück nach Finnland. Auch bei den Imports in der Defense gab es Spieler, die abgegangen sind. Und wenn man sich die Liste der Neuzugänge anschaut, Christian, Freiberg, Vogtland, Chemnitz, was haben wir noch? Leipzig, Erfurt, Cottbus, da ja. Scheint man sich jetzt so ein bisschen von der australisch-osteuropäischen Importmaschine verabschiedet zu haben und scheint sich jetzt so ein bisschen zum regionalen Powerpaket als Identität umzustylen.
Ich glaube, und das ist bei allem Respekt vor den Veränderungen in anderen Teams, glaube ich, die größte Veränderung, die wir dieses Jahr in der GFL sehen. Weil Dresden hatte vielleicht sogar noch einen Tacken stärker als Kiel immer den Anspruch, Braunschweig herauszufordern und um in den German Bowl zu kommen. Das hat in den letzten Jahren nicht funktioniert. Da gab es einige knappe Playoff-Niederlagen. Und jetzt kommt mit Ulrich Däuber, du hast es gesagt, jemand, der, man könnte sagen, aus der Haller Schule kommt, wobei er sehr, sehr viel Zeit in den USA verbracht hat und da mit Sicherheit sehr, sehr gute Kontakte noch hat. Und wenn man sich jetzt tatsächlich die Abgänge und die Zugänge anschaut, Dresden wäre immer eine Mannschaft, die auch viele und viele gute europäische Spieler gesetzt hat. Also gerade Kiai und Sanje waren letztes Jahr auf Receiver einfach ein ganz, ganz tolles Duo.
Auch viele Franzosen, ja.
Genau, richtig. Also da waren immer sehr, sehr gute Spieler. Und jetzt, wie gesagt, sie verlieren Millen nach Köln, Krieger nach Hildesheim und Scott Grant zu den Potsdam Royals. Ich glaube aber, dass man das wirklich ganz bewusst in Dresden so gehandhabt hat und dass man jetzt auf einer nachhaltigen Basis deutsches Talent entwickeln will, was Dresden übrigens über die Jahre auch immer wieder gemacht hat. Also es gab ja schon etliche auch Nationalspiele für die Monarchs. Aber ich denke, dass es Zeit braucht. Und ich hoffe, dass man Däuber diese Zeit entsprechend gibt. Wir können sehr gespannt sein, was dort in den Jahren entsteht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf dem wirklich sehr, sehr guten Niveau der letzten Jahre in der nächsten Saison spielen. Ich freue mich sehr auf Mitchell Page. Das ist ein Wide Receiver von Indiana, der ja, mit seiner Quickness schon im College Football einige Defensivspieler zur Verzweiflung getrieben hat. In der GFL wird es vermutlich nicht schwerer für ihn werden. Da bin ich wirklich gespannt. Und aber ich vermute sogar, dass man in Dresden selber jetzt vielleicht sogar sagt, lass uns mal 2-3 Jahre was aufbauen und dann gucken wir mal, wo wir stehen. Vielleicht erreichen sie dieses Jahr trotz dessen die Playoffs. Ich persönlich hab sie drinne. Ich glaube, dass sie trotz des Umschwungs eine absolute Chance haben. Aber man wird sehen. Und ich glaube, dass bei denen sehr, sehr viel möglich ist nach oben und nach unten. Aber ich vermute, Nicola, dass du den Strategiewechsel, so wie man ihn definieren kann, eher auch positiv siehst. Und damit stellt Dresden, denke ich, die Weichen auch für eine gute Zukunft.
Den Strategiewechsel haben wir schon kommen sehen, als Ulrich Dolber letztes Jahr im Sommer war das, glaube ich, als Jugendkoordinator vorgestellt wurde. Da hat man schon vermutet, dass es in diese Richtung gehen könnte. Und wie gesagt, die Liste der Neuzugänge, wenn man sich jetzt ganz genau anschaut, dadurch, dass es halt wirklich, also es ist ein Australier dabei, es ist ein französischer Spieler dabei, es ist ein englischer Running Back dabei, natürlich sind noch ein paar Inputs dabei, aber halt diese Liste ist massiv geprägt von Spielern aus dem sächsisch-thüringisch-brandenburgischen Raum. Und das ist das, was wir damals erwartet haben, ja, als es hieß, Dolber kommt, dass man in die Richtung gehen will. Man darf nicht vergessen, die Dresden Monarchs, die U19, hat die letzten Jahre die Playoffs erreicht und hat sich da schon in den Vordergrund gespielt in der Jugend GFL in den letzten Jahren. Von daher ist es jetzt konsequent, dass man halt vielleicht das einbaut, was aus der eigenen Jugend kommt, plus das, was halt die Talente der Region sind, auch wenn es um Jan Hildenfeld zum Beispiel geht, der Jahrgang bei den Mannas gespielt hat, der kam von Leipzig zum Beispiel, von den Leipzig Lions, also das ist was Tradition hat in Dresden. Natürlich kann man in Dresden nicht allein einen Pool aus von GFA-Spielern aufbauen, da braucht man das Umland und das scheint man jetzt verstärkt anzugehen und man kann nur gespannt sein, wie weit diese Spieler gecoacht werden können, die halt aus unterklassigen Teams kommen, dritte, vierte, fünfte Liga und wie schnell die den Sprung in die GFL schaffen. Wenn das funktioniert, Beispiel Schwäbisch Hall, kann das einen auch sehr weit führen.
Genau. Aber das ist halt die große Unbekannte. Das ist, denke ich, auch einer der Gründe, dass zwei der direkten Verfolger von den Lions so im Umbruch sind, warum, denke ich, wir beide auch glauben, dass Braunschweig da eine gute Chance hat, auf Platz 1 zu bleiben. Wie gesagt, Dresden, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf, das zu sehen, weil es wirklich dann mal was anderes ist. Und der letzte Playoff-Teilnehmer im Norden im letzten Jahr und die Mannschaft, die Schwäbisch Hall Unicorns bis in die Verlängerung gefordert hat, das waren die Berlin Rebels.
Ja, genau. Und die haben von allen 4 Playoff-Teilnehmern, wenn man davon ausgeht, dass die alle Umbrüche haben, haben die gefühlt den größten. Da sind ganz viele Spieler weg, die letztes Jahr noch Starter waren. Wir haben es mal durchgerechnet. Es sind allein 7 in der Defense. 7 Starting-Defender vom Spiel in Schwäbisch Hall letztes Jahr, die dieses Jahr nicht im Roster stehen. Und das ist schon nicht wenig. Auch in der Offense fehlt zum Beispiel ein Larry McCoy, der die letzten Jahre die prägende Figur in der Offense war als Running Back. Wir haben Nikolai Schumann, der letztes Jahr einen guten Eindruck gemacht hat nach seinem Wechsel von den Adlern zu den Rebels, aber dieses Jahr in Braunschweig spielen wird. Der fehlt auch. 2 O-Liner sind weg. Einer beendet seine Karriere. Oliver Wolf sagt, der andere Simon Turi geht zu den Lions und dann denke ich mir halt, ja, ihr habt ein paar Neuzugänge, die eigentlich gar nicht mal so schlecht sind. Sean Richard von Frankfurt Universe, der niederländische Running Back. Hayden Daniels von der University of Houston, der Tight End, verwandt und verschwägert mit Owen Daniels, dem NFL-Tight End. Aber auch wenn Mamadou Sy in der D-Line jetzt kommt, insgesamt denke ich mir halt, das war ein Team, das schon nicht wirklich jung war und das den drohte es tatsächlich, dass man da mal der harte Umbruch kommt. Jetzt ist er da und jetzt denke ich mir, also Playoffs, eher nicht, persönliche Meinung. Wie sieht es bei dir aus?
Playoffs? Um mal Jim Mora zu zitieren. Ich hätte eigentlich nicht mit diesem riesen Umbruch gerechnet. Es ist zwar mit Potsdam eine Mannschaft aufgestiegen, die jetzt lokal nicht so wahnsinnig weit weg ist, die jetzt aber verhältnismäßig wenige Spieler von den Rebels abgeworben hat. Mich hat das sehr überrascht, dass man so viele Abgänge in der Defense hat. Ich meine, Kim Kutschi hat in den letzten Jahren immer eine starke Mannschaft auf den Platz gestellt, die auch wirklich einen Kutschi-Football spielt. Ich glaube, man kann auch durchaus sagen, dass es einer ist, der laufbetont ist, der sehr physisch ist, der Ja,
48. Der will ein Brecher als Running Back. So ein Tänzer will der nicht, der will einen Brecher.
Ja. Also wirklich eher den Kollegen, der dann über dich drüber läuft, so Typ Jerome Bettis vielleicht.
Nicht über, durch. Durch.
Genau, genau. Da ist ein Tackler, nein, da ist kein Tackler, das ist ein bewegbares Objekt. Und das ist Coochie Football. Und das ist auch ein wirkliches Markenzeichen der Rabbits in den letzten Jahren geworden. Trotzdem lässt mich diese Offseason etwas, ja, fraglich zurück. Also muss ich an der Stelle wirklich mal sagen. Man hat das im letzten Jahr probiert mit einem Quarterback, der als Pocket Passer quasi agiert hat, also jemand, der nicht viel läuft, der das Spiel wirklich mit Pässen gewinnen will, hat dann während der Saison wieder umgestellt auf einen schlaufstarken Spielmacher, was Coochie in den letzten Jahren immer bevorzugt hat. Ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass die Defense komplett einbrechen wird, aber es ist natürlich schon so, dass du eine ganze Menge neue Spieler offensichtlich integrieren musst. Die Frage ist, wie viel Talent dann entsprechend da ist, muss man sehen. Es sind einige Spieler von den Berlin Adlern dorthin gewechselt, die im letzten Jahr, sag ich mal, nach einem relativ guten Start relativ schnell in der Liga und dann auch in der Relegation gegen Potsdam chancenlos waren. Von daher, ich weiß nicht, ob die besser geworden sind. Ich würde jetzt spontan eher sagen, vermutlich nicht. Und wir werden jetzt einfach sehen, wo es die Rabbits hinträgt. Letztes Jahr haben sie die Playoffs erreicht, dank eines gewonnenen direkten Vergleichs mit den Kölnern, die dann zwar im Anschluss noch ein Spiel verloren haben, was dann aber bedeutungslos war. Ich sehe sie persönlich dieses Jahr wirklich als Borderline-Playoff-Team, vermutlich sogar nach hinten. Und man hat es letztes Jahr an den eben schon angesprochenen, im ersten Teil schon angesprochenen Saarland Hurricanes gesehen, wie schnell das geht. Zumal ich der Meinung bin, dass es dieses Jahr im Norden keine Mannschaft gibt, die du von vornherein auf Platz 7 oder auf Platz 8 schreiben kannst. Man hat das letztes Jahr im Süden gesehen, wie schnell das geht. Ich glaube jetzt persönlich, ich halte die Rabbits nicht für einen Abstiegskandidaten. Aber man wird aufpassen, dass sich da keine schlechte Eigendynamik entwickelt. Und vielleicht überraschen sie uns ja auch positiv. Aber für den Moment glaube ich eher nicht, dass sie jetzt Richtung Platz 2, Richtung Platz 3 schielen können, sondern sich vielleicht eher darauf konzentrieren müssen, Platz 4 zu halten und nicht weiter abzurutschen.
Dann wäre die Frage, wer kommt denn dann in der GFL Nord in die Playoffs? Und darüber reden wir im nächsten Teil.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Teil 5 von Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel im Gespräch. Und wir sprechen jetzt also über die 4 verbliebenen Teams in der GFL Nord. Und da fangen wir an mit den Cologne Crocodiles, Christian, die wir uns letztes Jahr intensiver angeschaut haben, einfach weil sie oft sonntags gespielt haben, das einzige Spiel waren, was stattgefunden hat. Und dementsprechend wir gerne hingeschickt wurden zum Kommentieren. Die Cologne Crocodiles, Aufsteiger nach der Saison 2016, 2017 relativ knapp die Playoffs verpasst. Kiel, zwei interessante Duelle geboten. Die Rabbits in Berlin geärgert, zu Hause besiegt, nie im Abstiegskampf gewesen. Und jetzt also zum zweiten Jahr in Folge in der Liga. Man musste ein paar Spieler ziehen lassen, besonders die Amerikaner. Da haben wir viel Wechsel gehabt, hatte sich eigentlich ein paar Legionäre wieder geholt und musste jetzt kurzfristig wieder umdisponieren.
Genau, der eigentlich veranschlagte Quarterback ist dann doch aus familiären Gründen zurück in die USA. Letztes Jahr hat man mit Benjamin Menkes, der meines Wissens dieses Jahr als Defensive Back auflaufen wird, gespielt. Man hat sich jetzt noch einen neuen Spielmacher geholt. Dazu hat David Odenthal seine Kontakte in die USA, insbesondere in die Mid-American Conference, spielen lassen. Und dort, denke ich, schon auch Spieler geholt, die zumindest vom Namen her, wie gesagt, es ist immer kompliziert, das einzuschätzen, zumindest vom Namen her absolut Leute geholt, die in der GFL normalerweise gut funktionieren sollten. Man hat jetzt kurzfristig noch mit Carlis Gustav Brauns, einen Defensive Line Spieler, der ursprünglich bei Frankfurt oder von Frankfurt vorgestellt war, geholt. Da muss man gucken, wie schnell das zusammenwächst. Und das Problem für die Crocodiles ist eben, dass sie direkt am kommenden Samstag gegen Kiel ihren ersten Auftritt haben und eben nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, um ihre Neuzugänge zu integrieren. Ich denke, der deutsche Kern bei den Crocodiles ist sehr, sehr gut. Und davon haben sie in weiten Teilen auch im letzten Jahr gelebt, auch wenn sie gute Importspiele hatten. Aber insbesondere, wenn man sich anschaut, was dort auf Wide Receiver passiert ist oder auch auf Running Back, ist trotz des starken Amerikaners Kevin Parks sehr viel rotiert worden, hat man dort eine beachtliche Tiefe gehabt. Und für mich sind die Kölner in diesem Jahr ein Kandidat mindestens für die Playoffs, vielleicht sogar für Platz 2 oder Platz 3. Ich traue denen eine ganze Menge zu. Hat vielleicht auch damit zu tun, du hast es gesagt, wir waren im letzten Jahr oft in Köln, dass ich von dem Coaching-Staff um Patrick Köpper und Offensive Coordinator David Odenthal wirklich eine sehr, sehr hohe Meinung habe. Ich denke, dass die da einen hervorragenden Job machen. Und die Crocodiles, die sich ja nach finanziellen Problemen wieder zurückgekämpft haben und jetzt, denke ich, wieder in der Liga eine sehr, sehr gute Rolle spielen wollen.
Die Cologne Crocodiles, der deutsche Meister 2000, der sich dann nach der Saison 2003 aus der Liga verabschiedet hat, 2004 keine Lizenz mehr bekommen hat und sich dann erstmal komplett vom Herrenbetrieb abgemeldet hat, über die Jugend versucht hat, sich wieder aufzubauen, das auch geschafft hat. Man war 5 Jahre am Stück im Junior Bowl, hat davon auch einige gewonnen und über dieses Talent an Kölner Spielern dann auch die Herrenmannschaft wieder aufgebaut und sich dann so Schritt für Schritt wieder hochgearbeitet in die GFL, in der man wieder angekommen ist. Und das macht in der Tat einen sehr seriösen Eindruck. Und weil sie halt eher gewachsen sind und ein sehr junges Team haben und Erfahrung dazu gewonnen haben in der GFL, sehe ich sie auch als Playoff-Kandidat, ebenso wie die New Yorker Lions und für mich auch die Dresden Monarchs. Ein Team, das letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt als Mausetot galt, Abstiegskandidat, nicht mehr nur Nummer 1, sondern quasi, es hätten Menschen wahrscheinlich Haus und Hof verwettet, dass die Huskies vielleicht nicht mal die Saison zu Ende spielen. Am Ende retten sie sich an den Adlern vorbei, schlagen sogar Hildesheim, sagen wir mal, beenden die Saison auf Platz 6. Schlagen am Ende der Saison sogar auch nochmal Kiel in einem Nachholspiel, in dem es so nichts mehr ging. Aber die Huskies 2018, wo siehst du sie?
Ja, was ist für die Huskies sportlich möglich 2018? Du hast es richtig gesagt, die waren mausetot und zwar schon eigentlich vor dem ersten Saisonspiel, wenn man ganz ehrlich ist. Sehr, sehr viel Personal verloren, vor allen Dingen in Richtung Norden. Colby Goodwin ist wieder zurück. Das ist, glaube ich, vielleicht die beste Neuigkeit in Hamburg, der wirklich eine überragende Saison als Running Back gespielt hat, der während der Spielzeit aus Österreich hinzugekommen ist und dem Team wirklich treue Dienste erwiesen hat. Dazu kommt mit dem Kollegen Taylor, der aus Marburg an die Ulster gewechselt ist, der ja vielleicht dominanteste Linebacker, der letztes Jahr in der German Football League gespielt hat für die Marburg Mercenaries, eigentlich alles getackelt hat, was nicht bei 3 den Ball freiwillig hat fallen lassen. Und das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Einkäufe gewesen. Man hat einen neuen Quarterback geholt mit Quentin Williams, auch aus Österreich. Hat der ETH-mäßige Starter ist dann wiederum seinerseits in die IFL gewechselt. Wobei ich Uribe persönlich gerne weiter in Hamburg gesehen hätte. Ich glaube, der hat insgesamt einen guten Job gemacht hinter einer zum Teil horrenden Offensive Line. Da haben die Hamburger, das muss man schon sagen, ein bisschen was für getan, haben ein paar Spieler geholt, auch aus dem Ausland. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen, das zu tun. Es ist natürlich immer schwer, weil die Kaderdecke von den Huskies war im letzten Jahr wirklich zum Teil sehr, sehr dünn. Dieses Jahr ist es so, dass es gefühlt ein bisschen besser aussieht, was Zugänge und Abgänge betrifft. Auch da sind lediglich ein paar Spieler nach Elmshorn gegangen, oder ein paar ist vielleicht ein bisschen übertrieben. 5 Spieler in der Defense, 2 in der Offense. Es ist schwer, die Huskies meiner Meinung nach Richtung Playoffs zu schreiben. Ich glaube, dass sie eine deutlich bessere Chance haben, den Klassenerhalt zu erreichen, als ich das vor 2017 gedacht habe. Ich glaube aber, dass Platz 6, vielleicht bei einem überragenden Verlauf auch Platz 5, so ein bisschen das Maximum ist, was die Hamburger dieses Jahr dort erreichen können. Zumal Nikola auch dort hat's ja einen Trainerwechsel gegeben und dann noch einen Trainerwechsel gegeben. Da wissen wir auch nicht wirklich, was kommt. Ich glaube, dass sie eine gute Chance haben, in der Liga zu bleiben. Ich weiß nicht, ob sie Platz 6 behaupten können, aber ich denke, sie stehen auf jeden Fall besser da als vor der letzten Saison.
Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was sie tatsächlich mitnehmen können, dass sie nicht so gerupft dastehen wie letztes Jahr. Es macht tatsächlich von außen gesehen einen stabileren Eindruck. Das ist ein Team, das sich im Laufe der Saison durchgekämpft hat, aber auch gefunden hat und dadurch zusammengewachsen ist Und das jetzt natürlich ein bisschen Unruhe im Coaching-Staff hatte. Anthony Rozier, der eigentlich Defense-Coordinator zum Head-Coach wurde, ist jetzt doch nicht gekommen. Der Sportdirektor übernimmt, wird Head-Coach Timothy Speckman. Aber nichtsdestotrotz glaube ich da tatsächlich dran, dass die Huskies, A, weil sie das letztes Jahr erlebt haben und so ein bisschen diese Erfahrung gesammelt haben und B, weil sie ganz genau wissen, dass sie wahrscheinlich den Großen nicht in die Suppe spucken können. Aber eben deshalb auch wissen, dass welche Spiele für sie wichtig sind, dass sie da eher nicht unten reinrutschen werden, sondern dass sie halt ganz genau wissen, okay, gegen Hildesheim, unter Umständen gegen die Rebels, das sind so Spiele, wo man Punkte holen sollte, und gegen Braunschweig, Dresden und Co. Erstmal gucken, was geht eigentlich, wie stecken die ihre Umbrüche weg und was ist in Anführungszeichen aus Huskies Sicht für uns da möglich. Aber die wissen, die haben letztes Jahr sich die Spiele im Kalender markiert, wo sie wissen, sie müssen Punkte holen, da haben sie die Punkte geholt. Ich glaube, das werden sie dieses Jahr nicht anders angehen. Also da wird man, glaube ich, schon auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ein Team, gegen das sie die Punkte geholt haben, das sind die Hildesheim Invaders, nach der Saison 2015 in die GFL aufgestiegen aus der GFL 2, 2016 die Klasse gehalten, 2017 Probleme gegen Köln gehabt im ersten Spiel und das hat sich so ein bisschen wie so ein Faden durch die Saison gezogen. Man hat die Adler zweimal geschlagen, aber das war es dann auch quasi schon. Köln am Ende in einem Spiel, wo es um nichts mehr ging, das verlegt war auf das Nachholwochenende der regulären Saison, zweimal gegen die Huskies verloren. Joe Roman, der Head Coach, von dem hat man sich getrennt. Matt LeFever übernimmt. Matt LeFever, ein Trainer, der schon als Spieler im Norden viel unterwegs war. Hamburg, Kiel zum Beispiel auch im hannoverischen Raum. Man hat, bei den Fehlern viel durchgewechselt. Viele Imports sind weg, neue sind da. Trotzdem wäre mein Eindruck jetzt von den Hildesheim Invaders, Christian, das reicht vielleicht, um die Klasse zu halten, aber den ganz großen Wurf sehe ich da auch noch nicht.
Nee. Und also ich war von einigen Entwicklungen durchaus überrascht. Ich meine, das mit Joe Roman hattest du angesprochen. Das ist ja ein Wechsel, der noch in der Saison stattgefunden hat. Jetzt hat man mit Paul Bogdan den mit Abstand besten Wide Receiver verloren, der jetzt die New Yorker Lions Braunschweig bereichern wird. Dazu beide Quarterbacks mit Nelson Hughes, der in Ingolstadt spielen wird, und Zachary Kavanaugh, der nach Ljubljana gegangen ist. Auch quasi ersetzt. Von Jason Manfred wissen wir noch nicht, was wir erwarten können. Der hat letztes Jahr in Dänemark agiert. Nach allem, was man liest, ist die Mannschaft in der Tiefe besser geworden. Es gibt eine ganze Menge Neuzugänge, auch zum Teil aus dem lokalen Raum. Also Hannover, Wernigerode, Gutholz, Gerling,
Schaumburg. Zwingt.
Ja, genau, Schaumburg. Da muss man sehen, man hat in der Defense mit Jacob Edelman für mich einen der unterschätztesten Safeties nach München verloren. Da kann man gespannt sein. Dafür aber auch zum Teil Division A-Talent sich in die Defense geholt. Ich glaube, dass Hildesheim ähnlich wie Hamburg weiß, dass sie eigentlich diese Saison um den Klassenerhalt spielen. Vielleicht, wenn es perfekt läuft, um Platz 5 und Platz 6. Aber da es dieses Jahr, und da werden wir gleich noch drauf kommen, einen ziemlich starken Aufsteiger geben wird, der vermutlich erstmal nichts zwingt, mit dem Abstieg zu tun haben wird, ist es momentan, glaube ich, so, dass die Spiele vor allen Dingen gegen Hamburg und je nach Verlauf auch gegen die Rebels entsprechend fett im Kalender der Invaders markiert sind. Ansonsten muss man sagen, haben die, denke ich, in den letzten Jahren auch davon profitiert, dass es in der GFL vor allen Dingen zum Saisonende Teams gab, die einfach mit qualitativ und quantitativ nicht mehr so mithalten können. Das, denke ich, ist dieses Jahr nicht mehr der Fall, sondern dass es von vornherein bis zum Ende sehr eng zugehen wird. Und da werden sich die Invaders behaupten müssen. Und da müssen wir sehen, was möglich ist. Wie gesagt, unerfahrener Coaching-Staff, relativ viele gute Abgänge. Wir werden sehen, was möglich ist. Aber ich denke persönlich auch nicht, dass die sich jetzt zwingend Richtung Playoffs orientieren können.
Letztes Jahr haben sie im ersten Spiel bei den Cologne Crocodiles rangemusst und haben dann ziemlich auf die Socken bekommen gegen den Aufsteiger. Dieses Jahr sagt der Spielplan hier übrigens, ihr dürft hier gegen den Aufsteiger ran, diesmal allerdings als Heimspiel, das ist dann am Samstag auch hier auf meinsportradio.de zu hören. Ab 15:45 melde ich mich dann aus Hildesheim. Sie spielen gegen die Potsdam Royals, ein Team, das die GFA 2 letztes Jahr komplett auseinandergenommen hat, das auch den Adlern keine Chance in der Relegation gelassen hat. Jetzt ist die Frage, wie weit nach oben geht's für die Royals? Deiner Meinung nach, ich sehe sie persönlich mit dem, was sie bringen, mit dem, wie sie sich verstärkt haben und da mit den Zimmermann-Brüdern von den Adlern. Und mit dem einen oder mit einem Dresdner Spieler, mit dem einen oder anderen Rabbits Spieler, mit Leland Champong von Frankfurt Universe, das sind alle Spieler mit GFL-Erfahrung. Ich sehe sie ganz klar in dieser GFL zumindest um die Playoff-Plätze mitmischen. Also ich glaube nicht, dass die sich um Platz 7, 8 orientieren, sondern ich glaube, es geht für die um die Plätze 3 bis 6.
Also ich habe... Ich habe es eben schon angedeutet, dass das jetzt kein Aufsteiger ist, der jetzt zwingt. Ich glaube auch nicht, dass das Ziel ist, in Potsdam nur die Klasse zu halten. Ich glaube, dass da deutlich mehr Ambitionen sind. Und ich meine, ich kann jetzt die Brussels Tigers nicht einschätzen, aber da hat man mit, ich glaube, 72-0 am Ende in der EFL gewonnen, jetzt am Wochenende. Aber
Belgien ist Football-Entwicklungsland, also das ist in der Höhe normal für ein GFL-Team.
Ja, also das sollte man vielleicht...
Aber das Ding ist halt, in dieser Höhe haben sie halt auch in der GFL 2 mit den Gegnern den Boden gewischt, ja, also das muss man noch dazu sagen.
Eben, also das waren, ich glaube, die einzigen knappen Spiele, die es wirklich im letzten Jahr per se gab, das war das Hinspiel gegen die Düsseldorf Panther und dann das Rückspiel, was stellenweise knapp war in Düsseldorf. Ich habe sie jetzt mal konservativ auf 4 gesetzt. Ich glaube aber, dass du hast völlig recht, von 3 bis 6 denke ich, alles möglich ist. Tiefer sehe ich sie nicht. Du hast die Neuzugänge gerade eben schon angesprochen mit Archie Ampong, mit den beiden sehr, sehr starken Berliner Spielern, den Zimmermann-Brüdern von den Adlern. Und auch mit dem einen oder anderen europäischen Neuzugang, jemand, auf den ich sehr gespannt bin, ist Alton Voss, der Defensive Line spielen wird für die Royals, der sogar in der Nähe der NFL oder zumindest von einem NFL-Camp gewesen ist. Dazu kommt, dass sie faktisch keinen wirklich nennenswerten Abgang aus dieser Aufstiegsmannschaft haben. Das Coaching ist stabil geblieben. Und wenn man sich überlegt, wie viel Umbruch im Norden ist und wie viel Qualität meiner Meinung nach Potsdam auch schon vor dem ersten Spieltag auf den Platz bringt, das ist natürlich immer schwierig zu beurteilen, wenn du dann wirklich 14 Spiele gegen GFL 1 Konkurrenz absolvieren musst. Aber ich glaube, dass man in Potsdam enttäuscht wäre, wenn man nicht die Playoffs erreicht. Vielleicht nicht, wenn es dann knapp ist und man gute Spiele abgeliefert hat. Man weiß ja, dass es im Sport manchmal auch ja durch unglückliche Umstände dann mal der Erfolg verhindert wird. Aber die sind für mich ein Playoff-Kandidat und die sind auch, glaube ich, ein Team, was relativ gut finanziell ausgestattet ist. Und von denen werden wir, denke ich, in diesem Jahr einiges sehen. Und ich bin ziemlich gespannt, was die dann wirklich bei ihrem ersten GFL-Test jetzt nächste Woche in Hildesheim entsprechend machen werden. Sehe sie aber selbst in diesem Spiel als Favoriten. Das muss ich an der Stelle auch sagen.
Und sie haben Dresden früh Back-to-Back vor der Flinte. Da könnte es unter Umständen schon entscheidende Punkte geben, wenn Dresden sich erst finden muss. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über den Süden der GFL. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind beim sechsten Teil angekommen, hier bei Road to German Bowl, unsere Saison-Preview im GFL-Podcast, die GFL-Saison, die am 21. April beginnt. Der offizielle Season-Opener ist das Spiel Cologne Crocodiles gegen die Kiel Baltic Hurricanes, aber auch im Süden wird gespielt, nämlich sogar vor diesem offiziellen Opener, Christian, die Samsung Frankfurt Universe schon ab 16 Uhr am Start bei den Munich Cowboys Frankfurt Universe. Und das kann jetzt jeder in der Presse nachlesen, hat Probleme mit der eigenen Vermarktungsgesellschaft, die ist handlungsunfähig, das ist eine lange Geschichte, die würde hier jetzt den Rahmen sprengen, wir können da nur auf die lokale Presse verweisen. Die Frankfurter Neue Presse und die Frankfurter Rundschau haben das immer recht detailliert berichtet. Jetzt sind sie mit ihrer Vermarktungsfirma insolvent. Bis zum 30.06. soll der Spielbetrieb auf jeden Fall schon mal gesichert sein. Wo genau das Stadion, das wird hoffentlich bald verkündet. aber beschränken wir uns auf sportliche. Frankfurt die letzten zwei Jahre, der große Konkurrent von Schwäbisch Hall im Süden. Das waren packende Spiele, knappe Spiele. Jetzt hat man sich sportlich neu aufgestellt. Was erwartest du von Frankfurt?
Genau, man hat sich sportlich neu aufgestellt. Head Coach Brian Kaler ist dort der neue Mann am Ruder, der jetzt die Verantwortung trägt, nachdem man in den letzten Jahren lange mit Markus Grahn unterwegs war, der ja auch meines Wissens nach mit dem Team aufgestiegen ist in die German Football League. Ich erwarte einen anderen Football. Ich erwarte einen passlastigeren, spadlastigeren Football von der Universe, die vermutlich öfter als in den letzten Jahren mit 4 Receivern, vielleicht auch mal 5 Receivern auf den Platz kommen werden. Das ist zumindest das, was Kaler bei den Allgäu Comets gezeigt hat, bei denen er bis zum letzten Jahr gecoacht hat. Ich erwarte eine passstärkere Mannschaft, nachdem man jetzt mit Quarterback Steve Cluley, glaube ich, einen ganz guten Spieler an Land gezogen hat, der auch mehr für ja wirklich ein Passer steht als einen Läufer. Man hat einen Großteil der letzten Saison mit Jalil Awini bestritten, der doch sehr stark über seine läuferischen Fähigkeiten kam. Also ich erwarte da schon einen massiven Systemveränderung. Sportlich gesehen schätze ich sie immer noch als größten Konkurrenten von Hall ein. Für mich sind sie, also wenn ich ehrlich bin, ich traue Stand heute wirklich, oder ich würde sagen, es gibt schon heute drei Teams, denen ich eine sehr gute Chance auf den German Bowl geben würde. Das ist Hall, das ist Braunschweig, das ist die Universe. Und man darf nicht vergessen, Nikola, sie haben in den letzten Jahren immer eine der besten Verteidigungsreihen gehabt und da sehe ich jetzt persönlich auch nicht, dass die so viel schlechter geworden sind.
Natürlich fehlten Simon Gavanda, natürlich fehlt ganz besonders der österreichische Linebacker Dustin Ilechko. Das sind schon Abgänge, die wehtun, aber die letzten Jahre hat man tatsächlich gesehen, dass die Defense von Thomas Kößling da schon sehr auf sehr, sehr hohem Niveau unterwegs war. Da, wenn man sich mit Gegnern unterhält, gegnerischen Coaches unterhält über die Frankfurt Universe und deren Defense, dann kommen meistens nur Töne des Lobes, was da wirklich auf dem Feld steht und wie es gecoacht wird. Von daher können wir uns auf eine Defense freuen, die bestimmt wieder super aufgestellt ist. Wir müssen natürlich schauen, wer jetzt noch da ist. Es gibt schon ein, zwei Abgänge von den europäischen Imports, die sich jetzt nach anderen Vereinen umgeschaut haben, nach dem ganzen finanziellen Chaos. Aber ich glaube trotzdem auch, das wird eine schlagfertige Truppe auf dem Platz sein und deshalb glaube ich auch, dass sie um die Playoffs mitspielen, definitiv einen Shot aufs Halbfinale haben und dann ist halt Glaskugel, weil halt, müssen wir zurückgehen auf den Norden, dieser Riesenumbruch im Norden überall stattfindet. Wir können noch nicht sagen, wer sich bis dahin wie gefunden hat und wie das dann in den Playoffs aussieht. Aber ich glaube trotzdem, Frankfurt für mich ziemlich sicherer Pick, was die Playoffs betrifft und auch heißer Kandidat für ein Heimspiel im Viertelfinale. Also der Zweite hat ja ein Heimspiel im Viertelfinale und da würde ich mal stark davon ausgehen, dass Frankfurt das Team ist, das zwischen Hinterschwäbisch Hall da als Team to be beaten gilt, wenn man an diesen Spot kommen will. Ein Team, das immer die letzten Monate auch irgendwie von sich gesprochen hat, als ein Team, das sich durchaus in den Playoffs sieht, auch wenn wir sie vor der Saison letztes Jahr nicht unbedingt da drin gesehen haben, das sind die Marburg Mercenaries. Die Marburger, die letztes Jahr ja mit neu Headcoach Dale Heffron für viele überraschend den dritten Platz geschafft haben und für viele überraschend dann auch in Kiel eine relativ gute Figur gemacht haben, aber doch das ein oder andere leichte oder ein Problem hatten im Laufe der Saison. Der Heffron hat gesagt, das adressieren wir rekrutieren. Jetzt schaue ich mir die Liste der Neuzugänge an und denke mir so, also O-Line hat sich relativ wenig getan. Wenn sich relativ wenig getan hat in der O-Line personaltechnisch, was können wir denn von den Marburgern wirklich erwarten?
Mehr Laufspiel. Frage beantwortet. die Mercenaries, die im letzten Jahr, wie gesagt, für mich war das eine absolute Premiere, dann Spiele zu kommentieren, bei denen nicht ein Lauf formal gecallt wird. Es gab dann Laufstatistiken, weil der Quarterback dann gescrambled hat. Und in diesem Jahr muss man sagen, eines von zwei Teams, die mit einem europäischen Quarterback in die Liga starten, mit Alexander Turi, dem Nationalmannschaftsquarterback der Österreicher, mit Silas Nsita vielleicht einen der explosivsten Running Backs zurückgeholt. Der hat 2016 für Marburg gespielt und als Quarterback, Punter und dann im Wesentlichen als Running Back agiert und die Klasse mit den Mercenaries gehalten, aber auch vor allen Dingen aufgrund seines Verdienstes.
Weiß nicht, Sivan Cornerback hat auch noch gespielt.
Okay. Ja, da sieht man,
Dass er nicht den Bus gefahren hat, war auch schon alles.
Das hat auch noch gefehlt. Und man hat jetzt mit Patrick Griesheimer einen neuen Offensive Coordinator, der vorher in Wiesbaden tätig war. Es fällt schwer, es zu beurteilen, weil in der Offensive Line, da hast du völlig recht, ist wenig passiert. Und das ist für mich aber trotzdem die Einheit, die entscheiden wird, wie gut es für Marburg oder wie weit es für Marburg gehen kann. Ich glaube, man hat schon auch ein Stück weit davon profitiert, dass es im Süden hinter Halle und Frankfurt keine wirklich starke Mannschaft gab. So, und ich meine, man hat sich in Kiel sehr gut präsentiert. Man hätte dort durchaus auch gewinnen können. Es hat nicht viel gefehlt. Es war ein One-Score-Game. Und die Neuverpflichtungen, die jetzt gekommen sind, also Jamar Taylor hat man dann mit Peter Jenkins ersetzt, der eine sehr, sehr gute Karriere bei den Texas Longhorns absolviert hat. Auch nicht vielleicht das unbekannteste College-Football-Programm. Man hat sehr viele Imports aus dem letzten Jahr gehalten. Lindley.
Lindley, ja.
Genau, Audricus Lindley. Phil Lanieri, der für mich eine überragende Saison gespielt hat, als Cornerback und Wide Receiver. Neil Howey, der Safety, ist wieder da. Also da ist schon echt noch einiges an Qualität auf dem Footballplatz. Die Frage ist, wie tief ist die Mannschaft? Die Frage ist, welche offensive Identität hat die Mannschaft? Denn die hat Dale Heffron nach dem, man kann es ehrlicherweise sagen, desaströsen Auswärtsspiel bei der Frankfurt Universe komplett über den Haufen geworfen. Und ich weiß nicht, ich habe noch zu wenig von Marburg gesehen, um wirklich zu wissen, wo sie stehen. Ich denke, das geht mit vielen Vereinen vor der Saison so. Wie gesagt, die Importspieler sind, glaube ich, gut. Da ist viel Qualität da. Die Tatsache, dass man einen europäischen Quarterback hat, lässt viele Optionen dann für Lindley und für Nasita und vielleicht auch für den einen oder anderen weiteren Spieler entsprechend öffnen. Aber trotzdem, die Offensive Line entscheidet, wie weit es für die Mercenaries geht. Ich glaube, dass sie eine gute Chance auf die Playoffs haben. Aber ich würde jetzt im Gegensatz zu der Universe und Schwäbisch Hall jetzt nicht sagen, die sehe ich klar drin, sondern ich sage, die kämpfen damit drum. Aber viel mehr traue ich mir an dieser Stelle noch nicht zuzusagen.
Die Offensive Line muss sich spielerisch steigen und muss vor allem disziplinierter agieren. Da waren letztes Jahr auch einfach viel zu viele dumme Strafen dabei. Dann, wenn du schon Probleme hast, den Ball zu bewegen, weil das ist ja dann, was passiert, wenn du eine O-Line hast, die gar nicht mehr laufen kann, dann wirft es dich nochmal weiter zurück. Das letzte Playoff-Team im Bunde, letztes Jahr, die Ingolstadt Dukes, als Aufsteiger direkt als Vierter in die Playoffs gekommen. In Hall geärgert mit einem Wahnsinnsspiel, wo sie fast mehr Trickspielzüge ausgepackt haben als konventionelle Spielzüge, und darauf war Hall anscheinend nicht vorbereitet, und vor allen Dingen, es haben fast alle geklappt. Die Ingolstadt Dukes, die auch Frankfurt zu Hause geärgert haben, lange mitgehalten haben, die zweimal gegen Marburg verloren haben, das passt irgendwie nicht ins Gesamtbild, aber die uns schon positiv beeindruckt haben, diese Ingolstadt Dukes, die aber auch früh gemerkt haben, sie haben bei diesem Sprung aus der GFL 2 in die GFL dann doch unterschätzt, wie fordernd so eine GFL-Saison ist, sowohl spielertechnisch als auch coachingtechnisch. Das haben sie früher erkannt und wollten das adressieren. Jetzt ist die Frage, wenn du dir anschaust, was passiert ist in der Offseason in Ingolstadt, Christian, hast du das Gefühl, sie haben einen Schritt nach vorne gemacht in Richtung halt Frankfurt oder Hall?
Ja, das Problem ist, dass Hall ja selber auch den einen oder anderen Schritt nach vorne gemacht hat, und bei Frankfurt muss man halt wirklich jetzt entsprechend schauen, wie sich das mit dem Kader bis zur Mitte der GFL-Saison jetzt ergibt. Ich glaube, sie haben an Tiefe gewonnen. Das ist erstmal das A und O. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du warst letztes Jahr mehrfach in Hildesheim. Mir hat Nelson Hughes eigentlich immer ziemlich gut gefallen. Der ist jetzt der neue Starting Quarterback in Ingolstadt. Man hat einiges an Spielern geholt, die, glaube ich, die Tiefe in der Mannschaft weiterbringen, insbesondere in der Front 7. Klar hat man jetzt mit David Bader nach Schwäbisch Hall und Christopher Ezeala zwei der besten Pass-Rusher der Liga verloren. Da muss man gucken, inwiefern man das kompensieren kann, denn vor allen Dingen der Pass Rush war eine der absoluten Stärken der Dukes im letzten Jahr. Trotzdem hat man, denke ich, angedeutet, wie weit es gehen kann. Und das war eine der wenigen Mannschaften, du hast es richtig angesprochen, die Hall und Frankfurt fordern konnten, die dann am Ende von ihrer mangelnden Tiefe, ja, die dann den Tribut zollen mussten, dass sie die eben nicht hatten. Das hat man angegangen. Ich glaube schon, dass die einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und ich sehe sie persönlich auch als Playoff-Kandidat und würde sie jetzt Stand heute auch als drittstärkste Mannschaft im Süden, nochmal, es ist noch kein Spiel gespielt, aber Stand heute einschätzen. Von daher glaube ich das schon. Und nach allem, was ich vom Coaching bei den Dukes mitbekommen habe, macht Eugen Haaf da eine ganz, ganz, ganz hervorragende Arbeit. Und ich denke schon, dass der Anspruch in Ingolstadt dieses Jahr mindestens ist, die Playoffs zu erreichen, vielleicht sogar einen Platz nach oben zu klettern, und dann kann man mal gucken, ob man die großen zwei nicht noch ein bisschen ärgern kann.
Ingolstadt jetzt ein Vorbereitungsspiel bei den Rebels gespielt haben, das verloren haben. Allerdings, Vorbereitungsspiel, also da weiß man ja nicht, mit was die Ziele waren, mit denen man reingegangen ist. Was aber festzuhalten bleibt, und das werden die Hörer jetzt gemerkt haben, Christian, der Süden ist stabiler als der Norden. Der Norden ist im kompletten Umbruch, im Süden kann man das eigentlich nicht wirklich sagen. Auch die Teams, die wir jetzt noch gleich besprechen werden.
Ja, bösartig könnte man sagen, wir wissen im Süden genauso wenig wie vor 2017, weil es einfach ab Platz 3 brutal eng war. Und ich erinnere mich an ein Spiel von den Mercenaries, die am Ende Dritter geworden sind, die mit München zu Hause ihre Probleme hatten, die in Stuttgart zum Teil Probleme hatten. Und da ist es wirklich, ich will nicht sagen, eine Liga, in der jeder jeden schlagen kann, aber das war eine absolute Kampfgruppe im letzten Jahr. Und ehrlich gesagt sehe ich das dieses Jahr nicht wirklich anders. Also ich sehe schon, dass es einen Unterschied gibt von den besten zwei Mannschaften zu ab Platz 3, wer auch immer das dann final sein wird. Und das ist, glaube ich, das große Problem dieser Vorschau in dieser GFL Süd. Ja, die Teams sind konstanter geblieben und es gab verhältnismäßig wenig Umbruch. Aber die Teams waren halt auch im letzten Jahr zum Teil sehr, sehr eng beieinander. Das hat es natürlich für die Zuschauer und für die neutralen Beobachter wahnsinnig spannend gemacht. Für die Teams mitunter sehr nervenaufreibend. Aber ich denke, das ist die Situation, mit der wir wieder vor 2018 stehen. Eine unheimlich enge Liga, spätestens ab Platz 3.
Aber auf der anderen Seite, wir haben den Zuhörern versprochen, das ist eine spannende Liga. Wir können nicht sagen, wer absteigt. Wir können nicht sagen, wer Meister wird. Und da passt dann ins Bild, dass wir bei vielen Teams einfach rumraten, wie sie sich wirklich im Einzelnen positionieren, weil es halt wirklich so minimale Unterschiede waren letztes Jahr, die den Ausschlag gegeben haben, dass eine Verpflichtung oder ein Verlust eines Spielers schon massive Konsequenzen haben kann. So viel also zu den Playoff-Teilnehmern der GFL Süd, und dann sprechen wir zum Abschluss jetzt noch gleich nach einer kurzen Pause über die restlichen vier Teams in der GFL Süd, und das wird jetzt, das können wir schon sagen, bis auf Stuttgart ein bisschen bayernlastig. Bis gleich.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Teil 7 der GFL-Vorschau von Road to German Bowl, der neue GFL-Podcast bei meinsportradio.de. Christian Schimmel, Nicolas Martin, und wir sprechen über die vier verbliebenen Teams. Die Allgäu Comets, da fangen wir an, in Kempten, Christian, die letztes Jahr Sparkurs eingeschlagen haben. Das war so sparsam, dass das beinahe in der GFL 2 geendet hätte. Das hat man aber in der Mittelsaison gemerkt, hat sich dann nochmal verstärkt und das Ruder rumgerissen und hatte dann ab August auch eigentlich keine Abstiegssorgen mehr. Von Brian Kaler, dem Head Coach, hat man sich trotzdem im Einvernehmen getrennt. Der ist jetzt also in Frankfurt. Dafür hat man jetzt Dan Bedwell, ein Guru der Air Raid Offense. Und dementsprechend können wir uns in Kempten einstellen. Es wird viel geworfen. Der Tower in Memming ist schon informiert. Das wird spektakulär. Wahrscheinlich.
Es wird spektakulär, entweder auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Zu Air Raid muss man vielleicht sagen, das ist der Name wirklich Programm. Es wird geworfen und dann vielleicht noch ein bisschen mehr geworfen. Und Bedwell hat ja auch gesagt, dass er vom Kicking Game nicht so wahnsinnig viel hält. Das heißt, vermutlich werden die Comets eine der Teams sein, die meisten Fourth Down Conversions ausspielen werden.
Das war Warmduscher, ja. Der Zirkus ist in der Stadt, hat er gesagt.
Es ist natürlich auch eine wunderbare Maßnahme, um Zuschauer und vielleicht auch Sponsoren zu gewinnen, auch wenn ich schon glaube, dass da sportlich was dahinter steht. Wie gesagt, die Air Raid ist eine Offense, die eigentlich klassisch auf 3 Receiver, 2 Running Backs setzt. In den letzten Jahren hat sich das Ganze dann allerdings wirklich auf meistens 4 Receiver oder gar 5 Receiver verändert und ehrlich gesagt, ich rechne mit nichts anderem. Also sie haben auch eine ganze Armada an Wideouts verpflichtet, auch wenn sie Christian Havels, das haben wir im Haller-Teil gesagt, zum deutschen Meister verloren haben, haben eine ganze Armada an Quarterbacks verpflichtet, von denen ich auch ehrlich gesagt noch keine Ahnung habe, wer das spielen wird. Wissen wir Stand heute einfach nicht.
Beim Training der Arm nicht abgefallen ist.
Genau, das ist, die werden
750 Würfe pro Training sind angekündigt.
Die werden vermutlich das ähnlich machen wie das eine oder andere Baseballteam, dass man den Arm dann entsprechend nach einem Spiel schont und dann den nächsten Quarterback reinbringt. Na, Spaß beiseite. Sie haben jetzt zumindest mal wenig Spieler verloren. Sowohl in der Offense als auch in der Defense. Wie gesagt, der Havels-Abgang tut weh. Aber ansonsten ist es einfach was komplett Neues, weil die Air Raid in dieser Form eigentlich noch keiner in der GFL probiert hat. Und das kann gut gehen, weil es, glaube ich, brutal schwer wird, sich als Gegner auf die einzustellen. Selbst wenn du weißt, welche Konzepte die Air Raid hat, aber vor allen Dingen für die Gegner zum Saisonanfang wird es kompliziert. Die Frage ist, was machst du Mitte der Saison, Ende der Saison, was machst du auch, wenn du zum Beispiel 23-17 führst und das sind jetzt noch 4 Minuten auf der Uhr und du würdest die Uhr gerne ein bisschen melken mit dem Laufspiel und der Gegner aber weiß, du wirst im Normalfall, machst du nicht, kannst du nicht. Und diese offensichtlichen Passoptionen wie dann Screenpässe oder ähnliches werden dann halt konsequent zugestellt. Das ist das große Fragezeichen bei Air Raid Teams, wirklich. Wenn du kontrollierst damit alles, aber mit Sicherheit nicht die Uhr. Und das wird bei Allgäu spannend. Deswegen kommen jetzt für mich eines der Teams, auf die ich am meisten gespannt bin. Ich freue mich drauf. Ich finde es auch eigentlich echt cool, dass es jemand mal in dieser Radikalität probiert. Aber da jetzt eine veritable Einschätzung zu geben, ist schwierig. Ich fand das, was sie an deutschen Spielern haben, in den letzten Jahren immer ziemlich gut. Sie haben ja auch im letzten Jahr nach dem desaströsen Start tatsächlich noch die Chance auf die Playoffs gehabt. Und wenn sie zu Hause gegen die Mercenaries gewonnen hätten, wäre das tatsächlich eine realistische Option gewesen. Von daher, ich glaube schon, dass man in Allgäu klipp und klar die Playoffs als Ziel ausgibt. Aber das ist halt ein Scheme, was du erstmal installieren musst und wo du erstmal schauen musst, wie funktioniert das in der GFL. Wir reden jetzt hier einfach nicht von einem College-Football-Team, was 85 oder 90 Leute auf einem Sportstipendium haben, die alle entsprechend Football spielen können. Und ich bin wirklich gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht. Ich glaube, dass es spektakulär werden wird in die eine oder in die andere Richtung. Aber sowas kann halt auch schnell zusammenfallen, wenn es eben nicht funktioniert oder wenn sich ein Gegner darauf eingestellt hat.
Gut, so viel also zu den Allgäu Comets in Kempten, die Stuttgart Scorpions. Letztes Jahr Sechster geworden, rein theoretisch hatten sie am letzten Spieltag noch die Möglichkeit gehabt, auf Platz 8 zu rutschen, sah auch zwischendurch nicht so wirklich gut aus, auch hier Headcoach-Wechsel, Fabian Birkholz ist nicht mehr Headcoach, ist jetzt Offense-Coordinator bei den Munich Cowboys, Headcoach ist jetzt Jermaine Guin, der die Jahre davor auch immer als Defense-Liner bei den Stuttgartern im Team gespielt hat, auch bei den Raiders in Innsbruck unterwegs war, auch da der eine oder andere Abgang. Aber auch der andere oder neue Neuzugang. Und auch hier müssen wir wahrscheinlich das Wort Wundertüte bemühen. Denn was so wirklich in den Scorpions drinsteckt, die so ein bisschen schleichenden Abstieg hingelegt haben über die letzten 10 Jahre, wissen wir nicht. Die Scorpions 2007 German Bowl Teilnehmer, dann immer wieder die Playoffs erreicht, bis es dann 2013, glaube ich, nicht mehr geklappt hat. 14, 15 immer wieder drin, 16 dann nicht mehr und 17 auch nicht.
Ja, es ist wirklich sehr offen. Das ist halt schwierig, weil sie mit einer wirklich sehr, sehr unerfahrenen Coaching-Crew in die GFL starten. Du hast es gesagt, Jermaine, Ginn jetzt der neue Mann am Ruder. Man hat mit Rick Webster einen neuen Offensive Coordinator, der im letzten Jahr noch Quarterback, zugegebenermaßen einen sehr, sehr guten Quarterback für die Ingolstadt Dukes gespielt hat. Aber da weiß man halt auch nicht im Geringsten, was da jetzt passiert. Wenn wir uns die Zugänge und die Abgänge anschauen, man hat in der Offensive Line auf jeden Fall an Tiefe ein bisschen gewonnen, auch wenn der Abgang von Ira Ben-Hur nach Braunschweig, glaube ich, schon echt wehtut. In der Defense, vor allen Dingen im Defensive Backfield, einfach auch aus dem lokalen Raum aufgerüstet, dazu Colin Barrier von den Allgäu Comets. Bei den Imports hat man, glaube ich, wirklich Wert auf Erfahrung gelegt, auch vor allen Dingen auf Europa-Erfahrung mit Frank Brock, der aus von den Franken Knights gekommen ist, Richard Samuel aus Ingolstadt, dazu mit Suichi Matsubara, einen japanischen Wide Receiver, wer ganz am Anfang des Segments gut zugehört hat, eine A tragen wird als Japaner. Wundertüte. Absolute Wundertüte. Und ich glaube, dass ihnen die Tiefe gut tut. Aber in der GFL hängt ganz viel am Coaching und da kann ich die Scorpions ganz schwer einschätzen. Ich meine, du bist länger in der Liga, du hast Jermaine Ginn auch als Spieler gesehen. Wie schätzt du das denn ein?
Der Top-Athlet, der nicht nur D-Liner gespielt hat, sondern zwischendurch auch mal irgendwie als Running Back in Goal-Line-Packages eingesetzt wurde, beziehungsweise in so nicht nur Goal-Line, also auch Power-Packages. Der hatte zwischendurch, glaube ich, hatte er nicht sogar mehr Touchdowns erlaufen, als er Quarterback-Sacks hatte, und er hatte nicht wenige Quarterback-Sacks. Also das ist halt ein Tier, ein Athlet gewesen, ja. Und ich vermute mal, das wird das sein Team auch irgendwie einbläuen, dass man quasi auf allen Positionen das Maximum erwartet, aber das bleibt ein Rookie-Headcoach und dementsprechend auch ein Headcoach, der mit einem Teil dieses Teams zusammengespielt hat. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wenn da plötzlich einer um die Ecke kommt und Headcoach ist und jetzt nicht so die Monstererfahrung hat. Da bin ich gespannt. Also das Spielerische ist das eine, diese Chemie im Team noch das andere. Deshalb absolute Wundertüte, die Stuttgart Scorpions. Aber Wundertüten können wir in der Liga viele verteilen. Bei den Teams, die im Umbruch sind, sowieso, aber selbst bei den etablierten Teams, die Stuttgart Scorpions ist natürlich eins der etablierten Teams, und dann gehen wir in die andere Landeshauptstadt im tiefen Süden, nämlich nach München. Und da haben wir das Gleiche nicht in Grün, weil die spielen in Schwarz-Gelb, aber also in Münchner Stadtfarben, aber die Munich Cowboys, wenn ich ganz ehrlich bin, letztes Jahr desolat gestartet, wobei, also ergebnistechnisch, ich glaube spielerisch war da mehr drin, hatten ein Problem auf Quarterback. Der erste hat sich verletzt, sie holen den zweiten, der verletzt sich auch, sie spielen mit dem dritten. Das limitiert dann schon extrem. In der zweiten Saisonhälfte haben sie sich gefangen und haben dann doch noch den Kopf aus der Schlinge gezogen, sind nicht abgestiegen, aber jetzt haben sie eine Reihe von Neuzugängen, unter anderem den von dir vorhin geschätzten Jacob Edelman, und ich schließe mich an, dass das gerade letztes Jahr in Hildesheim vielleicht der heimliche MVP war, was er teilweise geleistet hat, als er fit war. Aber ich habe keine Ahnung, was ich von diesem Cowboys erwarten soll.
Ja, im Gegensatz zu vielen anderen haben sie immerhin mal ihren Headcoach gehalten mit Garen Holley, der da auch, glaube ich, und das ist noch das, was ich 2017 von ihm wahrgenommen habe, da wirklich was aufbauen möchte. Spannend ist die Running Back Position, wo Fabian Gärtner, der gefühlt ja ewige Running Back, auch Nationalmannschafts-Running Back, seine Karriere beendet hat. Jakob Wenzel ist zu den Dukes nach Ingolstadt gegangen, da gibt es jetzt eine komplette Neuaufstellung. Da kann man, glaube ich, sehr gespannt sein. Ansonsten insgesamt ein bisschen an Tiefe gewonnen. Mit Edelman einen sehr guten Safety verpflichtet. Ich glaube, der Abgang von Samuel Kageln zu den Lions tut weh. Aber ja, da werden sie jetzt mit leben müssen. Mir sind die Cowboys eigentlich im letzten Jahr insgesamt zu schlecht weggekommen. Du hast die Verletzungsprobleme auf Quarterback angesprochen. Sie hatten einige sehr, sehr knappe und unglückliche Niederlagen und waren dann sogar am letzten Spieltag noch von der Schützenhilfe der Stuttgart Scorpions abhängig, dass man nicht auf diesen ominösen achten Platz in die Relegation rutscht. Das konnten sie vermeiden. Eigentlich glaube ich, dass die Intakten besser sein werden als in der letzten Saison. Ich sehe sie jetzt prinzipiell erstmal nicht als klaren Abstiegskandidat, aber mit Sicherheit auch eine Mannschaft, wo ich sagen würde, da ist vielleicht von Best Case Platz 4, Platz 5 definitiv drin, aber vielleicht auch sogar Platz 8, denn es gibt in dieser GFL Süd keine komplett schwache Mannschaft. Und das waren auch für mich übrigens die St. Hurricanes über große Teile der Saison nicht. Die letzten Spiele waren dann nicht mehr optimal. Aber ja, ich denke, dass die Cowboys schon auch durchaus erstmal kämpfen müssen, und um sich einen gewissen Abstand nach unten zu verschaffen. Und wenn man den hat, kann man dann, denke ich, auch Richtung Playoffs schauen. Aber die erste Prämisse sollte auch in München sein, die notwendigen Spiele zu gewinnen. Genau, Stuttgart schlagen, sich gut gegen Allgäu halten und im Idealfall auch vielleicht gegen den Aufsteiger aus Kirchdorf was holen. Aber das wird, denke ich, eine größere Herausforderung, als vielleicht viele, die jetzt die GFL nicht so intensiv verfolgen, das wahrnehmen.
Kirchdorf Wildcats, der Aufsteiger. Wer sich jetzt fragt, Kirchdorf bei Wilhelmsburg in Hamburg. Nee, das ist nicht Süden. Kirchdorf am Inn. Und zwar muss man sich das so vorstellen, die In-Energie Arena nennt sich das Stadion. Die Gegentribüne, wenn man sich umdreht, übrigens schaut man in ein Maisfeld, nur um das mal ein bisschen zu platzieren. Dann kommt die B12, dann kommen die In-Own, dann kommt der Inn, dann kommt die österreichische Grenze. Wir sind also am äußersten südöstlichen Zipfel von Deutschland. ein Traum, dahin zu kommen für Marburger und Frankfurter. Und dieses kleine Team aus der niederbayerischen Provinz hat sich jetzt also vorgenommen, in der GFL mitzumachen. Letztes Jahr, ja, eigentlich zum Ende hin überzeugend, die GFL 2 gewonnen und auch in der Relegation, nachdem sie 2-3 Viertel im Hinspiel gebraucht haben, um sich quasi in den Rhythmus zu spielen, dann am Ende mit einer ganz guten Leistung im Rückspiel, besonders in einer ganz starken zweiten Halbzeit, souverän aufgestiegen. Und jetzt haben wir ein Problem bei den Kirchdorfern, Christian. Wir haben Neuzugänge, die qualitativ gut sind. Wir haben, was wir letztes Jahr von den Kirchdorfern gesehen haben, wir haben natürlich einen, den wir abziehen müssen, Jerrion Clark, ganz am Anfang angesprochen, jetzt Quarterback bei New York Alliance. Aber vor allen Dingen, wir haben keinen Ersatz für Jadrian Clark und das macht die ganze Einschätzung natürlich ein bisschen schwierig.
Ja, es ist sehr interessant. Es gab jetzt heute nochmal eine Veröffentlichung, also mit heute meine ich unmittelbar in der Woche vom Ligastart eine Veröffentlichung, wo gesagt wird, dass man die GFL genießen möchte und dass am Samstag ein Quarterback auf dem Platz stehen wird, was ich gut finden würde und was vermutlich auch die Fans der Kirchdorf Wildcats sehr gut finden. Aber der Name ist noch nicht bekannt. Es ist auch ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich klar, ob da jetzt schon eine Unterschrift gemacht worden ist, ob es da schon, ja, zum Beispiel Informationen über das Playbook gibt. Das wissen wir alles nicht. Man hat sich
oder
da auch
ein kleiner Smokescreen ist.
Ganz genau. Also vielleicht hat man auch einfach noch niemanden. Oder man hat jemanden und möchte einfach nicht groß darüber reden. Wer weiß. Eigentlich hat mir wirklich das imponiert, was sie im letzten Jahr gemacht haben. Und mir hat auch die Atmosphäre da imponiert. Das ist ein Dorfverein, die wissen, dass sie ein Dorfverein sind und die leben von dieser Identität. Und das ist was, was mir unglaublich gut gefällt, weil die einfach genau wissen, auf welche Art von Spielern sie rekrutieren können und welche eben nicht. Also ich denke, wer Großstadtgefühle hat, den wird es vermutlich nicht nach Kirchdorf verschlagen. Man hat trotzdem 1-2 interessante Neuzugänge geholt, unter anderem René Möll von der Uni.
Komm, Braunau am Inn ist direkt gegenüber und ist auch ziemlich süß eigentlich. Aber gut, er war auch keine Großstadt, das stimmt schon. Das nächstgrößte wäre dann Eggenfelden. Das ist auch nicht besonders groß. Oder Burghausen, das ist jetzt auch nicht so. Ja,
also Großstadtgefühle vermutlich eher nicht. Man hat ein paar Receiver, also man hat unter anderem aus Österreich ein bisschen rekrutiert. Und wobei ich sagen muss, also das, was ich im letzten Jahr gesehen habe an deutschen Spielern, war auch schon sehr, sehr stark. So, ich denke, die Rosterqualität war da durchaus gegeben. Man hat das auch im Rückspiel gegen Saarland gesehen, dass sie da mehr als mitspielen können. Wir haben ja vor dem Spiel mit den Coaches geredet. Das hat mir prinzipiell auch durchaus imponiert. Aber es ist ohne Quarterback und ohne genau zu wissen, was für eine Art von Offense die Wildcats in der nächsten Saison auf den Platz bringen. Ist das vielleicht die dunkelste Glaskugel, die wir bei allen Mannschaften haben? Also ich glaube schon, dass die eine gute Rolle in der GFL spielen können. Ich sehe sie persönlich jetzt nicht als Aufsteiger, als Abstiegskandidat Nummer 1. Aber trotzdem hängt halt beim Football an der Position des Spielmachers unglaublich viel.
Ich glaube, es wird die Wildcats Offense. Aber gut, nach dem Karlauer brauchen wir nochmal eine kurze Pause und dann machen wir unsere Tipprunde und dann informieren wir sie noch, wie sie die GFL in diesem Jahr verfolgen können. Es hat sich ja doch das eine oder andere geändert.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co.? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Teil 8 in der GFL Season Preview von Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir haben jetzt so ziemlich alle Teams besprochen, nicht nur so ziemlich alle, wir haben alle besprochen. Wir haben festgestellt, es ist schwierig, die Teams einzuordnen. Wir müssen, weil wir ja als Experten für diese Liga gelten, Christian, wird wahrscheinlich erwartet werden, dass wir es trotzdem tun. Dementsprechend, packe ich mal das Fernglas aus dem fernen Malta und schaue mal auf diese German Football League und schaue dann mal in den Norden und sage für mich auf 1 Braunschweig, auf 2 Dresden, auf 3 Köln, auf 4 Potsdam, auf 5 Kiel, genau, auf 6 die Huskies, auf 7 die Rebels und auf 8 Hildesheim.
Ja, wir sind uns da, also speziell 2 und 4 ist für mich brutal schwer einzuschätzen. Ich habe Braunschweig offensichtlich auch auf 1, das wäre auch ein bisschen, glaube ich, unglaubwürdig, wenn ich da jetzt was anderes schreiben würde. Ich sag, Köln hat ein Heimspiel in den Playoffs. Die Crocodiles sehe ich auf 2, Dresden auf 3, Potsdam 4. Dann habe ich trotz allem Umbruch die Berlin Rebels, weil ich einfach glaube, dass Coaching-Stabilität da einfach helfen wird. Dann Kiel, allerdings ohne wirklich in Abstiegsgefahr zu kommen. Dann Hamburg und Hildesheim, wobei die beiden für mich auch sehr eng beieinander liegen.
Okay, dann darfst du jetzt im Süden anfangen.
Ich fange im Süden an und es wäre jetzt ein bisschen schräg, wenn ich jetzt Schwäbisch Hall auf 8 setzen würde. Minimal unglaubwürdig.
Das wäre aber eine gute Wettquote, oder wie?
Ja. Ich weiß nicht, ob die prominenten Wettanbieter dort die GFL auch mal aufnehmen. Also Schwäbisch Hall auf 1 und Frankfurt auf 2. Und die beiden, das sind auch für mich die beiden Teams, die im Süden ganz oben eng beieinander sind. Ich habe ein relativ großes Vertrauen in den Ingolstädter Coaching-Staff, deswegen sind die bei mir auf 3. Marburg aufgrund der starken Imports auf 4. Dann kommt Kirchdorf, den ich eine sehr gute Rolle zutraue, wenn ich jetzt noch keine Ahnung habe, wer der Quarterback spielt, aber ich vermute, es ist jemand, der den Ball weiter als 10 Yards werfen kann. Dann die Munich Cowboys auf 7 Allgäu, weil ich einfach noch nicht weiß, wie diese komplette Systemveränderung funktioniert. Und auf 8 die Stuttgart Scorpions, bei denen ich vermute, dass es da durch diesen massiven Turnover beim Coaching vielleicht eher zu Schwierigkeiten kommen muss. Andererseits muss ich sagen, also vor allen Dingen 6 bis 8, vermutlich auch sogar 3 bis 8, ist brutal eng beieinander. Es ist doch so. Also ich meine,
ja, man macht 3 bis 8, ja, das stimmt schon.
Also ich sehe Schwäbisch Hall und Frankfurt im Süden in der eigenen Liga und dann kommt der Rest. Und der Rest kann halt auch sein, dass Stuttgart am Ende auf Platz 4 landet. Aber Stand heute habe ich es halt eben so eingeteilt. Aber bei gewissen Rankings, also speziell zwischen München, Allgäu, Stuttgart, hätte ich auch würfeln können. So, aber jetzt kommst du.
Gut, jetzt bin ich überraschend. 1 für Bescheid, 2 Frankfurt.
Ja.
3 Dukes, Ingolstadt. 4 trotz Quarterback-Fragezeichen. Ich glaube einfach, die sind am besten gecoacht von allen. Kirchdorf. Und dann geht es große Würfel los. Ich glaube 5 Marburg. Und ja, dann klemm ich. 6 Allgäu, 7 München, 8 Stuttgart. Aber das kann Turnover in der letzten Minute sein, der das wieder kippen lässt. Und ein Spiel kann vielleicht reichen, um von 8 auf 5 zu springen. Also das war letztes Jahr sehr eng. Wir hatten letztes Jahr München mal tief in der Suppe drin, Allgäu mal tief in der Suppe drin. Die Stuttgarter sahen nicht gut aus. Am Ende hat es doch die Saarländer erwischt, die es vielleicht am wenigsten erwartet haben. Auch ja. Wenn man sie mal zwischendurch drauf angesprochen hat, sagt man, ihr seid ja schon ein bisschen tief drin und das ein oder andere Spiel sah ja nun wirklich nicht gut aus. Ja, nee, aber wir holen noch unsere Punkte. Haben sie nicht? Und dann waren sie raus. Ich glaube, so ein Szenario erwartet uns tatsächlich im Süden auch. Und das Spannende ist, ich würde so ein Szenario auch im Norden nicht ausschließen. Dass es da vielleicht nicht ab Platz 3 eng wird, aber 5 bis 8, dass wir da fröhlich durchmischen können. Und dass es auf Tiefe im Kader ankommen wird, Verletzungspech und den einen oder anderen direkten Vergleich. Und es war letztes Jahr ein bisschen kompliziert am Ende, weil durch die Punkte, die man hätte holen können, da gab es ja schon verschiedene Szenarien. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auch dieses Jahr knappe Abstiegskämpfe haben werden. Das Gute ist, es gibt immer einen doppelten Boden für das GFL-Team und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das der GFL 2 sowohl im Süden als im Norden jetzt Überflieger drücken, wie jetzt zum Beispiel Potsdam letztes Jahr oder Ingolstadt das Jahr davor. Ja.
Oder Universe das Jahr davor.
Genau, ja. Da kommen solide Teams wahrscheinlich als Meister rein. Ich Ich glaube, die GFL 2 Süd, da können wir uns vielleicht auf Nürnberg freuen. Vielleicht klappt es ja endlich mal, ja. Aber ich glaube nicht, dass dann Überflieger dabei ist. Und das kann dann mal wieder so wie letztes Jahr enden, dass dann ein Team ist, ein bisschen Schub hat, ein Team, das ein bisschen kippt. Und dann reicht das. Und dann haben wir einen dramatischen Abstiegskampf. Ich glaube, die Teams sind vorgewarnt. Eben wegen dieser Saarland-Geschichte, dass das passieren kann. Und das vielleicht in dieses Jahr noch einen Tick ernster nehmen werden als letztes Jahr. Aber das Problem ist, es muss halt eine Achter werden. Führt ja keiner dran vorbei, so eng wie sie auch beieinander sein dürfen oder sein könnten. Es wird eine Achter werden. Die Frage ist halt, wer. Und das ist halt, ich finde es aber gut, dass wir es auch nicht beantworten können. Wir hatten auch Jahre, da war ganz klar Mannheim letzter, Franken letzter. Du konntest wetten, dass die Düsseldorfer fast irgendwie zwischen 0 und 2 Spielen gewinnen. Ja, das ist dieses Jahr nicht der Fall.
Ja, und wie gesagt, ich denke, dass, also ich würde mir einfach mal, auch wenn das für die Fans der beteiligten Vereine dann vermutlich eher zum erhöhten Einsatz von Herztabletten führen wird, ich würde mir einfach mal engere Relegationen wünschen. Ich meine, bei Kirchdorf gegen Saarland hatten wir zumindestens 6 bis 7 enge Quarter, die dann über den Klassenerhalt beziehungsweise einen Aufstieg entschieden haben, aber im Norden waren das in den letzten Jahren alles sehr deutliche Geschichten. Von daher, ich glaube
die auch... Die Rebels sind 2010 mit einem verschossenen Extrapunkt abgestiegen.
Ja, und ich glaube schon, dass die Teams, die wir in diesem Jahr hinten sehen, qualitativ besser sind als die Teams, die wir 2017 zu diesem Zeitpunkt hinten gesehen haben. Aber wie schnell sich das drehen kann, hat man eben in der letzten Saison gesehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch in der GFL 2 eine Überraschungsmannschaft. Ich denke, du hast den Süden mit Nürnberg angesprochen. Ich denke, im Norden bin ich sehr gespannt, offensichtlich auf Düsseldorf, auf Elmshorn. Rostock hat letztes Jahr eine tolle Runde als Aufsteiger gespielt. Lübeck ist, denke ich, nach wie vor eine Mannschaft, die durchaus ambitioniert ist. Also da wird es mit Sicherheit sehr, 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 sehr spannend werden, wer sich da durchsetzt und dann ja eine der Mannschaften der GFL 1 im Norden fordern wird.
Also, Sie sehen, es wird eine spannende Saison erwartet. Es sind 112 reguläre Saisonspiele, die verfolgt werden können. Der große Unterschied zu den Jahren davor ist, es wird wahrscheinlich immer weniger Webradio werden. Das heißt, am Eröffnungswochenende haben wir 2 Spiele. Hildesheim gegen Potsdam und die Rebels gegen Hamburg. Wir haben auch am 29. April ein Spiel, nämlich die Marburg Mercenaries gegen die Kirchdorf Wildcats, dann hoffentlich mit Quarterback. Das sind Radiospiele, aber Christian, der Trend geht zum Livestream.
Der Trend geht zum Livestream und da haben die Teams mitunter in den letzten Jahren auch sehr viel aufgerüstet, vor allen Dingen, wenn ich da an Kiel denke, ich meine die New Yorker Lions, Frankfurt, auch Dresden machen da eine ganz hervorragende Arbeit. Die Spiele von Schwäbisch Hall sind, ich glaube, seit der letzten Saison sehr, sehr regulär im Bild zu sehen. Also da ziehen immer mehr Teams nach. Da können wir uns darauf freuen, dass es die GFL dann logischerweise in Ton, aber entsprechend auch im Bild zu sehen gibt. Und ja, dann, also ich persönlich hoffe, dass das in den nächsten 1-2 Jahren wirklich noch stärker vorangetrieben wird und man immer noch mehr sehen kann. Ansonsten, und das ist ja der Aufruf, den wir auch am Anfang der Saison gemacht haben, gehen Sie ins Stadion. Im Idealfall vielleicht nicht nur in der GFL, denn auch in den Ligen darunter, in der GFL 2, den Regionalligen, wird guter Football gespielt. Denn ein Game Day vor Ort zu erleben, ist, glaube ich, dann schon immer noch mal was anderes, auch wenn es durchaus positiv ist, dass das Medienaufkommen der GFL-Teams wirklich steigt und auch wirklich immer mehr Spiele in der guten Qualität zu sehen sein werden.
Und wenn Sie jetzt zu den Spielen gehen, dann schauen Sie sich mal so ein bisschen um, was da passiert. Und wenn irgendwann mal Sie sich denken, hier könnte ich mir vorstellen zu helfen, das ist auch ein wichtiger Aspekt dieser ganzen Liga, und dann sind wir beim familiären vom Anfang wieder, Christian. Diese Liga lebt auch davon, dass Menschen anpacken, Menschen helfen. Es gibt den einen oder anderen Verein, da bekommen wir quasi aus nächster Nähe mit, wie schwierig es ist, Helfer zu akquirieren. Wenn sich jemand inspiriert fühlt, zu helfen, es ist definitiv eigentlich immer ein Platz in einem Verein frei. Also Fragen schadet nie.
Genau, und die Teamverantwortlichen sind da einfach offen. Ich habe persönlich in der GFL noch niemanden erlebt, der das abgelehnt hat. Und Die freuen sich, wirklich, die freuen sich. Und die Arme sind, denke ich, weit offen, um das dann auch entsprechend anzunehmen, um auch sich einbringen zu können. Das geht ja vielleicht auch nicht überall und in jedem Sport. Hier ist es möglich, hier im deutschen Football. Und deswegen, ja, ich würde mir wünschen, dass viele diese Chance nutzen und dann den Sport wirklich an der Basis voranbringen. Denn daran arbeiten letztlich auch wir alle. Also da arbeiten Trainer, Spieler, die ganzen Vereinsverantwortlichen, auch, sag mal, Menschen der Medien, wie wir es jetzt sind, die German Football League nach vorne zu bringen. Und das geht nur mit vielen helfenden Händen, mit viel Know-how. Und jeder, der sich da eingeladen fühlt, ist herzlich willkommen.
Also so viel zum Organisatorischen. 112 Saisonspiele, 6 Playoff-Spiele, 1 German Bowl, 4 Relegationsspiele. Das ist das Programm, das stramme Programm, Christian, das uns die nächsten Wochen und Monate erwartet, bis zum Höhepunkt am 13. Oktober, German Bowl XL im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Und wir werden also jede Woche jetzt bei meinsportradio.de drüber sprechen. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Wie gesagt, wir werden auch Gäste haben, die über die Liga sprechen, damit nicht nur wir dazu senfen, sondern auch vielleicht auch wir auch mal Kontra bekommen. Wer weiß. Das ist das gesetzte Ziel. Das war sie, unsere Saisonvorschau für die GFL-Saison 2017. Kritik und Anregungen natürlich gerne über die bekannten meinsportradio.de Portale. Ja, und wir haben uns aus dem Fenster gelehnt. Jetzt werden wir sehen, was die Teams draus machen. Wir werden dann auch zum Saisonende mal vergleichen, was waren unsere Prognosen und was ist bei rumgekommen. Wir hoffen, die Saison wird so spannend, wie wir sie erwarten. Wir hoffen, wir haben sie ihn schmackhaft gemacht, dir auch wirklich mal ins Stadion zu gehen, um diesen spannenden Sport zu erleben und diesen Amateurfootball in Deutschland zu erleben. Und dann sage ich einfach, bis nächste Woche, wenn wir die ersten Spiele besprechen, 5 Spiele an der Zahl. Die ganzen Spielpläne finden sich auf gfl.info. Und dann sage ich noch danke, Christian, bis nächste Woche.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.